Die von uns bereitgestellten Inhalte sind keine Handlungsempfehlung, keine Aufforderung zum Kauf, keine Empfehlung für ein Finanzprodukt und keine Anlageberatung. Wir übernehmen keine Garantie, Zusicherung oder sonstige Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Weitere Informationen zu unserem Disclaimer findest du auf www.modernvalueinvesting.de/disclaimer oder auch in den Shownotes. Herzlich willkommen beim neuen Aktienpodcast mit Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp.
Und ich bin immer noch Marcel. Und heute die Folge Nummer 148, die Jahresendrallye. Der Zug kommt, alle einsteigen. Oh. Doch bevor wir dazu kommen.
Angeschnallt.
Lieber Philipp.
Fahrkarte bitte.
Wie war deine Woche? Und was hast du heute mitgebracht?
Also, wie war meine Woche? Ja, ich war mit Kunden golfen. Es war tatsächlich angeblich der schwierigste Golfplatz, den alle anderen gespielt haben. Also er war mein persönlicher Endgegner. Ich bin danach, glaube ich, es war auf, ab im wunderschönen Baden-Württemberg im Schwarzwald. Ich habe 1400 Kalorien verbrannt. Das ist schon viel. In 4 Stunden bei 33 Grad hatte einen Durchschnittspuls von knapp über 100.
Ja, beruhig dich mal.
Also ich habe ganz schön gefunden. Wahnsinn. Was habe ich sonst noch so mitgebracht? United Internet, Lateinamerika. Wir haben in der MVI Holding gekauft. Wir schauen uns mal an, wie fleißig die Deutschen doch tatsächlich arbeiten. Vergleichen das mal weltweit und auch natürlich mit dem Rest von Europa. Es gibt natürlich wie immer Tops und Flops. Dieser Podcast ist kostenlos, aber nicht umsonst, weil wir auch Werbepartner haben. Heute Scalable, auch wieder passend zur MVI Holding. Erzählen wir euch später alles nochmal dazu. Wichtig ist natürlich, wenn du dich für ein Scalable Depot interessierst, schau mal in die Shownotes. Da findest du den Link. Unsere MVI Holding wird über Scalable betrieben. Schaut auf jeden Fall am Mittwoch einfach mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Da gibt es das erste Depot-Roast. Wir haben es vorab aufgenommen. Ich fand es mega, mega, mega richtig gut. Also ich glaube, es könnte mein neues Lieblingsformat bei Modern Value Investing werden. Und wir haben Philipp sein Depot besprochen. Nicht von mir, sondern von einem anderen. Schaut mal rein. Echt cool. Wenn ihr euch dafür auch bewerben wollt, schaut auch hier mal in die Shownotes. Marcel, wie war deine Woche und was bringst du uns denn heute mit?
Meine Woche war endlich mal wieder arbeitsreich und das ist doch mal wieder eine ganz tolle Neuigkeit. Ansonsten habe ich heute wieder Quartalszahlen mitgebracht, positive wie auch negative. Eine Wahnsinnsübernahme, wie ich finde. Und natürlich kommen wir dann auch noch zu den Top und Flops heute. Natürlich wie immer am Ende dann noch der Ausblick auf die kommende Woche und unsere Investmentideen in dieser Woche. Also wieder alles mit dabei, bleibt also gern dran.
Was als Thema, also jeder von uns hat Aktien mitgebracht, wo wir denken, dass diese richtig eskalieren werden bis zum Jahresende. Ich würde tatsächlich alle meine Ideen kaufen.
Ja, würde auch Sinn machen, weil dann ist das so eine Art Skin in the Game, Philipp.
Also ich bin sogar am Überlegen, ob ich dort jetzt reingehe.
Okay, also da teilen wir uns das so, weil ich habe ebenfalls 4 mitgebracht, die ich auch für die zweite Halb oder für das zweite Halbjahr sehr spannend finde. Vielleicht sogar
eine Du hast Auswahl. Ja mehr als 4 mitgebracht.
Ja, hallo. Eine Auswahl. Einfach für diejenigen, die sagen, oh, ich will mich nicht auf die eine entscheiden, sondern ich möchte gerne noch was Zweites hören. Und ich würde das dann auf den Sektor beziehen. Oder ich entscheide mich dann. Nein, ich glaube, ich möchte so fair sein und da mehrere geben. So, Ende aus,
Nikolaus. Gut, dann gebe ich mal den MSCI World mit. 1800 hier,
mach was draus. Der wird die zweite Hälfte richtig durchziehen. Ja, klar, kann natürlich sein. Ja, am Ende gewinnt er hier gegen all unsere Vorschläge. Fangen wir doch mit den Quartalszahlen an, oder, Philipp? Und ich glaube, wir fangen mit den ganz positiven gleich sofort mit an. Und zwar, du, lieber Philipp, bist nach wie vor investiert bei Cloudflare. Ja. Und die haben ja geliefert, Philipp. Wahnsinn. Wir haben hier keinen Verlust, wir haben keinen Gewinn. Aber das war eben auch eine Überraschung, denn man hat tatsächlich keinen Verlust ausgewiesen, zumindest Non-Gap nicht. Und das ist sehr positiv. Außerdem gab es einen Umsatz, 54% Wachstum im Vergleich zum letzten Jahr in diesem gleichen Quartal, hat um 7 Millionen tatsächlich überboten. Bei 234 Millionen ist das schon doch sehr, sehr ordentlich. Die Aktien sind dann einfach mal explodiert, 21,5% beziehungsweise im Laufe des Tages auch mal mehr und mal weniger. Und was hat dazu geführt, dass man so plötzlich angesprungen ist bei Cloudflare? Natürlich der Ausblick für das jetzt laufende dritte Quartal in diesem Jahr. Und hier sieht man eben auch, dass man mehr Umsatz machen möchte, dass man auch tatsächlich langsam positiv sein möchte. Auch das ist durchaus denkbar, wenn alles so eintritt wie vorhergesehen von Cloudflare. Dann sind das natürlich positive Nachrichten. Trotzdem muss man sagen, dass die Bewertung mit knapp über 20 Milliarden immer noch sehr, sehr teuer ist für 1 Milliarde Umsatz in diesem Jahr. Insofern bleibt die Bewertung weiter hoch für ein Geschäftsmodell, was natürlich langfristig auch schön skalierbar sein kann. Deswegen ist hier natürlich eine gewisse Wette drin mit einem gewissen Preis. Weiter soll es gehen mit dem Intel-Verdränger Nummer 1 und das ist AMD. Und AMD hat Zahlen geliefert und hier war ja die Angst so ein bisschen da, dass man eben tatsächlich wie Intel auch so im PC-Markt, ja, gerade nach dem ganzen Homeoffice-Trend, wieder rückläufige Umsätze sieht oder zumindest nicht mehr ganz so starkes Wachstum sieht. Ne, dass man rückläufig ist, ist natürlich bei AMD eher unwahrscheinlich. Deswegen der Umsatz. Erstmal über 6 Milliarden Dollar in einem Quartal. Das gab es noch nicht. Jetzt sind es sogar 6,55 Milliarden am Ende geworden. Das ist eine Steigerung von 70,1% im Vergleich zum letzten Jahr. Also 70% Wachstum nach wie vor ist richtig gut. Auch wenn man hier sogar leicht, ja, ich sag mal, überboten hat im Umsatzwachstum, hat man trotzdem fallende Aktien gehabt. Und das liegt ein bisschen daran, dass man hier relativ skeptisch auf das Q3 schaut. Hier erwartet man tatsächlich ein bisschen weniger als von den Analysten vorher erwartet. Das drückt zwar die Aktie auf der einen Seite, auf der anderen Seite muss man sagen, hat sich dieses Minus auch relativ schnell wieder erholt, weil natürlich hier mehr Optimismus drin ist, einfach weil AMD super profitiert, natürlich auf allen Kanälen hier feuert, in allen Sektoren super läuft und auch im Gewinn hat man tatsächlich leicht überbieten können und das ist ja das Wichtige, dass man hier eben auch doch einen soliden Gewinn schon wieder mit hinbekommt. Also all das gute Nachrichten für alle AMD-Aktionäre und da kann man sagen, dass langfristig sicherlich noch einiges drin ist. Vor kurzem ja aus der Community auch jemand, der AMD schon sehr, sehr lange hat, fand ich auch sehr, sehr interessant. Der hat mehr oder deswegen die größte Position mit AMD, der da schon seit, ich glaube, 5 oder 6 Jahren investiert ist. Ja, dann ist natürlich eine super Geschichte. Dann gab es Überraschungen, eine wirklich sehr, sehr große Überraschung, wie ich fand, PayPal hat geliefert. Und das muss man auch genauso sagen, denn nach der ganzen Skepsis, nach dem ganzen, jetzt ist PayPal-Wachstum vorbei, jetzt sind sie bloß noch, ja, wenn sie es schaffen, überhaupt noch zu wachsen und der ganze Trend Online-Shopping und E-Commerce, all das ist vorbei. Das ist natürlich Quatsch und das war auch so, wie ich finde, vorherzusehen. Die Frage ist nur mal, wann das kippt, weil natürlich es unsinnig ist, diese Antithese hervorzubringen, dass die Menschen insgesamt langfristig weniger im Online kaufen oder überhaupt irgendwas bezahlen im Internet. Denn PayPal profitiert ja nicht nur dann, wenn man online nur shoppt, sondern natürlich auch für jegliche Sachen, die man eben bezahlt. Und das kann auch manchmal einfach ein Erlebnis sein, ein Ausflug, eine Reise, wie auch immer. All das unterm Strich ein sehr starkes Quartal mit einem doch viel höheren Gewinn als erwartet. Da hat man um 6 Dollar Cent je Aktie einfach mal überboten. Das ist schon sehr beachtlich und auch beim Umsatz hat man hier tatsächlich ein gutes Stück überboten. Da sind wir bei 9% Wachstum. Das ist eben mehr als erwartet. Und der Weg in die richtige Richtung wird sicherlich auch wieder mehr, wenn dann auch, ich sag mal, auch die Umgebung des Marktes wieder so ein bisschen mehr Gas gibt und hier vielleicht noch ein bisschen Rückenwind entsteht. Die Aktien sind sehr, sehr stark gestiegen. Man sieht auch, dass insgesamt mehr Zahlungen abgewickelt wurden. Und jetzt kommt das Schöne daran, dass man eben auch die Guidance, also sprich die Erwartung für das Fiskaljahr 2022 angehoben hat, nach oben, also hier nach oben revidiert hat, nach der recht pessimistischen Haltung und dazu noch 15 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm auf dem Niveau, muss ich sagen, Chapeau für das Management, dass es eben auch am richtigen Zeitpunkt machen, denn die Aktien, wie aus meiner Sicht, immer noch recht günstig sind. Wenn hier Wachstum zurückkommt, hat man hier eine gute Chance, eine Neubewertung zu beobachten. Aus dem gleichen Sektor habe ich heute noch mitgebracht, weil es auch eine Überraschung war, SoFi Technologies. Wir haben am gleichen Abend dann doch auch präsentiert und bei SoFi muss man sagen, ist das das zweitstärkste Kundenneugewinnungs- oder das Quartal lag auf Platz 2, seitdem sie an der Börse sind, mit den meisten neu gewonnenen Kunden. So, jetzt wird ein Schuh draus. Gewinn auch hier überboten und umsatzseitig sogar richtig deutlich überboten mit 50% Wachstum. Auch hier nach wie vor gefragt, die Aktie dann auch deutlich im Plus, erst nur 4% und dann aber richtig zweistellig durch die Decke gegangen. War natürlich auch auf einem tiefen Niveau, muss man sagen. Ja. Da war so viel Pessimismus drin, das war eigentlich schon fast nicht mehr ganz erklärbar. Jetzt aber auch der Ausblick, der sehr positiv war und man hat sehr viele neue Produkte an die Menschen gebracht und natürlich auch, wie gesagt, viele neue Kunden gewonnen. Und das ist, glaube ich, doch ein Ritterschlag für die Aktie. Einen alten Bekannten Also ihr seht, ich bringe nicht die ganz klassischen mit, sondern ich habe mal auch ein paar, wo man sagt, okay, das ist wirklich eine Überraschung oder hier hätte man vielleicht nicht damit gerechnet, wer die Aktie von Alteryx, den Datenspezialist, den Datenanalyst mal verfolgt hat, der hat natürlich gesehen, dass hier ja auch schon vor Corona wirklich ein sehr, sehr großes Auf und Ab gegangen ist. Man hat Wachstum verloren, es war schon zeitweise eher so ein dahin, siechen, muss man fast schon sagen. Und jetzt sieht man langsam, dass die Maßnahmen wirken, das Unternehmen wieder adrett zu machen. Und tatsächlich hat man hier beim Verlust deutlich besser abgeschnitten als erwartet, also weniger Verlust erwirtschaftet im zweiten Quartal diesen Jahres. Beim Umsatz ist man hier sogar mit fast 20 Millionen Dollar über dem, was man erwartet hatte. Und bei 180 Millionen Dollar heißt das natürlich auch, dass es ein sehr, sehr prozentual hoher Anstieg ist. Ja. Also Hut ab, 50% Wachstum hat das Unternehmen schon sehr, sehr viele Quartale nicht gesehen. Da muss man sagen, die Überraschung schlechthin, die Aktien 11% höher und natürlich auch hier der Ausblick auf das gesamte Geschäftsjahr 2022 gleich mit angehoben und auch sogar noch das Wachstum nochmal deutlich angehoben für das Gesamtjahr. Also all das positiv für die Alteryx-Aktionäre, die hier auch lange, lange leiden mussten. Vielleicht ist hier endlich die Trendwende drin. Und wer hier auch mal eine Chance wittern möchte mit ein bisschen mehr Spekulation, kann hier natürlich auch noch durchaus was finden. Vielleicht mal eine Aktie, die ich mit dem Chartcheck mitnehme. Überlege ich mir. Dann noch Amaresco. Ich bin selbst investiert, daher Disclaimer-Hinweis. Musste ich mitbringen, einfach deswegen, weil man hier umsatzseitig einfach mal völlig alles stehen lassen hat. Also man hat hier um 56 Millionen überboten bei 500 Millionen oder bei 570 Millionen Umsatz. Ja. Das ist richtig viel. Und man hat plötzlich ein Wachstum, was plötzlich wieder dreistellig ist prozentual. Also hier sieht man, Amaresco ist ja Spezialist für, ich sag mal so, Umweltfragen. Also alle, die irgendwas bauen möchten, die irgendwie nachhaltig was Konzepte brauchen, die gehen zu Amaresco und lassen sich dort im Prinzip leiten und Ideen geben. Und hier sieht man also einen wahnsinnigen Zulauf. 17 Dollar sind die Aktie überboten im Gewinn. Also auch das ist lukrativ. Und man ist nicht irgendwie in Minus oder in den Nassen, trotz des hohen Wachstums. Also hier sieht man tolle Effekte und da beschleunigt sich eben auch das Wachstum. Ähnlich bei Arista Networks. Arista Networks ist neu in meinem Depot seit den Quartalszahlen, noch vor den Quartalszahlen, genau eine Stunde vorher, weil ich davon überzeugt war, dass sie wieder liefern werden, dass sie tolle Quartalszahlen liefern werden und alles pulverisieren, was ihre Erwartungen waren. Das war auch der Fall. Auch hier knapp 50% Wachstum über die Quartale hinweg und natürlich auch im Gewinn deutlich drüber. Und was machen sie? Sie sind ja, nicht nur Netzwerkspezialisten, sondern eben auch im Bereich der Software aktiv. Und immer wenn die Cloud wächst und die Nachfrage nach Rechenzentren wächst, was wir aber bei vielen anderen Unternehmen gesehen haben, die gerade in diesen Bereichen, in den Sektoren dabei waren, Amazon und Co. haben sehr starke Wachstumsraten in den Clouds berichten können. Also war es eigentlich nur allzu logisch, dass Arista davon auch profitierte im letzten Quartal. Und so kam es dann auch, dass man auch direkt noch die Erwartungen für das laufende Jahr auch noch mit anhob und die Aktie dann weiter in Richtung Allzeithoch unterwegs ist. Und zu guter Letzt, als positive Überraschung, hätte ich selber nicht gedacht, die Aktie von Uber. Ja, man hat zwar auch hier wieder einen viel höheren Verlust ausgewiesen, aber das haben die Aktionäre nicht so übel genommen, denn der Umsatz war mit 700 Millionen über den Erwartungen schon sehr deutlich. Man hatte eigentlich 7,3 Milliarden Umsatz erwartet und am Ende waren es halt 8,07 Milliarden. Ein Wachstum von über 105% im Vergleich zum Vorjahresquartal. Die Aktien deutlich im Plus und auch die Bookings sind hochgegangen. Und im Vergleich dazu, der Konkurrent natürlich nicht ganz so diversifiziert, da sieht man, dass es eben nicht ganz so lief bei Lyft zum Beispiel in dieser Woche. Also wir sehen einige Quartalszahlen, die ich mitgebracht habe. Was wäre dein Favorit hier aus dieser Auswahl? Wo warst du am meisten überrascht?
Am meisten überrascht war ich tatsächlich, ich habe ja gerade drunter geschrieben, ich habe noch eine Frage. Ja. Und ich würde dich mal bitten, mach mal bitte kurz TraderFox auf und du musst mal einen Chart für mich eingeben.
Sofort.
Ja, ich sag dir mal die Ticker.
Ja.
CEG. Ich bin ja investiert in Constellation Energy und habe jetzt gerade in dem Moment, weil ich gucken wollte, ob ich mit Cloudflare wieder im Plus bin in meinem Depot, vor Cloudflare kam dann Constellation Energy, gesehen, dass ich jetzt schon 50% im Plus bin. Und ich bin ja erst, also ich will damit jetzt auch gar nicht angeben, aber ich bin jetzt investiert seit dem 28.03. Und die haben die Quartalszahlen, also sie machen ja Kernkraftwerke, betreiben sie in den USA. Sie haben einen Umsatz gemacht von 5,47 Milliarden in dem Quartal und sie haben die Schätzungen um 1,94 Milliarden übertroffen.
Stark.
Deswegen geht die Aktie wahrscheinlich auch gerade so ab.
Ist bei 10,5% in diesem Moment, wenn wir hier aufnehmen, zum Freitagabend, muss man sagen, kurz vor Handelsschluss, also sprich 21.
Jetzt ist natürlich meine Frage, nehme ich jetzt hier Gewinne mit?
Ich bin ja schon raus mit Gewinnen.
Ach, du bist schon
raus? Ich bin raus mit Gewinnen. Ich hatte es ja im Depotrückblick schon gesagt, weil mir die Position, die war zu klein und ich wollte das jetzt nicht unbedingt so.
Aber jetzt haben wir doch hier, eine Fahne?
Noch nicht. Warte ab, da kommt noch was.
Ja, das Problem ist, ich gucke halt nie rein.
Ich gucke, für dich gucke ich rein, ich habe es ja hier auf der Watchlist. Ich schaue für dich rein, Philipp, ich ziehe dir den Zahn, der Zug ist gerade losgefahren.
Okay,
lass mal
noch Jahresendrally.
Genau, richtig.
Gut, also Wahnsinn, oder?
Nicht schlecht.
Die zieht ganz schön an und ist halt immer noch nicht teuer, wenn man das jetzt mal sieht. KGV, wo ist es denn?
War natürlich jetzt schon ein ganz schöner Sprung von den
Favoriten. Ja, 22 jetzt, na gut, jetzt ist es doch schon ein bisschen viel.
Okay, dann nochmal zu meiner Frage.
Ja.
Welche von denen hat dich am meisten überrascht?
Die du jetzt mitgebracht hast. PayPal.
Okay. Hättest du nicht mitgerechnet. Wir hatten ja schon mal auch im Aktiencheck PayPal und da war es auch relativ
skeptisch. Ich bin ja nicht so der Fan und hat mir aber heute Gedanken gemacht, als du geschrieben hast, PayPal ist eine Macht, ja. Wenn ich nochmal in diesen Bereich investieren wollen würde, würde ich tatsächlich mit Adyen gehen. Weil wenn ich online shoppe, dann sehe ich ja dann auch immer diese Buttons, will ich jetzt mit PayPal, mit Klarna, Kreditkarte etc. pp. Und sowas macht ja auch Adyen, bieten das an, um dann ihre Transaktionen auch in die verschiedenen Kanäle zu bringen. Und ich glaube, wenn, dann würde ich von allen profitieren wollen. Aber ich erkenne zweifellos an, ich nutze PayPal auch, dass sie natürlich eine große Nummer sind und auch noch viel Wachstumsfantasie haben. Ja. Tatsächlich. Aber wenn ich nur reines Payment ohne diese Fantasie auch Aktien, vielleicht auch Kredite etc. pp. Haben wollen würde, Buy Now, Pay Later, würde ich mit Adyen gehen. Aber PayPal ist auch unter diesem Buy Now, Pay Later Trend etc. Mikrokredite, sind sie schon ein für mich deutlich unterbewertetes Unternehmen. Was auch deutlich unterbewertet ist, hast du eine E-Mail von GMX oder Web.de?
Jeweils, ja.
Wirklich?
Ja, tatsächlich. Aber ja, so ältere. Also ältere E-Mail-Adressen.
Hübscher Aktionär @web.de.
Genau. Ja, unbedingt.
Dann gehören deine zwei Domains ja nicht nur dir, sondern auch United Internet. Und United Internet, also Marcel, wenn du Bock hast, kannst du jetzt mal ein Angebot abgeben. Herr Dommermuth möchte ungefähr 1,5 Milliarden Euro haben. Hätte ich niemals gedacht, dass GMX und Web so viel noch wert sind, weil diese Portale auch rein werbefinanziert sind. Aber zusammen wollen sie mehr als 30 Millionen Kunden haben. Jetzt frage ich mich, zählst du als ein Kunde oder als doppelter Kunde?
Ich denke als doppelter.
Okay, also sie haben nicht ganz 30 Millionen.
Genau, das ist sagen, einer weniger.
Einer weniger. Und warum will United Internet das ganze Geschäft verkaufen? Weil sie planen, gerade ihr eigenes 5G-Netz aufzubauen in Deutschland. Super spannend. Und ich habe die Woche mal so ein bisschen, oder ich gucke ja im Moment so auch in Vorbereitung hier heute auf den Podcast, welche Unternehmen möchte ich denn mal kaufen etc. pp. Und ich mag ja gern robuste Unternehmen. Heißt, die Marge schwankt sehr gering, sehr wenig und die Bruttomarge. Und hier mit United Internet haben wir tatsächlich ein Unternehmen, dessen Marge historisch gesehen, das ist auch ganz wichtig, auch diese 5G-Sache, dieses eigene Netz, ist natürlich auch eine Wette darauf, dass man das ganze Thema dann noch profitabel macht in den nächsten Jahren. Aber sie hatten in den letzten 10 Jahren ist die Marge geschwankt um gerade mal 10,6%, die Bruttomarge zwischen 32,19% und 36,02%. Und das finde ich viel. Also von jedem Euro Umsatz, der da reinkommt, bleiben 32 Euro bis 36 Euro übrig von 100 Euro. Cool. Und ich finde es auch total spannend. Ich habe das Interview gehört bei Handelsblatt Disrupt mit Herrn Dommermuth, dass er da so...
Herr Dommermuth ist der CEO.
Ist der CEO, dass er da so vorangeht. Er hat dieses Geschäft von null aufgebaut, ja. Also ohne großen Background etc. pp. Hut ab. Und viele große Unternehmer würden jetzt wahrscheinlich sagen, nee, das wird alles ein bisschen verwaltet, Dividenden rausgezogen. Aber er kürzt die Dividende. Er geht da mit seinem eigenen Kapital ran. Und ein verdienter Milliardär in Deutschland.
Ja, absolut. Also Hochachtung vor der Leistung und vor diesem Unternehmen. Und ich bin auch, ich muss es ganz ehrlich sagen, gerne Kunde, also 1&1-Kunde. Und am Ende gehört das ja zu United Internet mit drin oder mit in diese Holding rein. Also ich bin total fasziniert von diesem Unternehmen. Finde ich toll, aus Aktionärsicht sehe ich es ein bisschen, distanzierter, muss man sagen. Aber
ist so jetzt rein, nicht deine Branche.
Naja, beziehungsweise du hast dir selbst gesagt, oder er selber hat ja gesagt,
hast du es gehört?
Du hast es mir erzählt gehabt, dass es eben, dass sie auch der größte Kunde der Telekom sind. Und da hat man natürlich eine gewisse Abhängigkeit, die mir.
Die will man ja jetzt aufgeben mit dem eigenen Netz.
Ja, wenn man das dann schafft, ist natürlich alles so, wir haben es vor, das ist viel Geld, was man hier ins
reinschieben
muss, das wird richtig teuer. Und wenn das dann gelingt, für uns ist es gut, weil wir als American Tower Aktionäre natürlich auch, weil ihr in Deutschland stationiert, durchaus einen neuen Mieter kriegen könnten, was wiederum für American Tower auch spannend sein könnte, aber auch für Vantage Tower Aktionäre zum Beispiel oder auch von der Telekom-Tochter. Also hier mal so ein bisschen quer gedacht. Natürlich gibt es auch negative Quartalszahlen.
Ehrlich?
Und darauf wollte ich nochmal auf oder mit eingehen. Beziehungsweise negativ muss man sagen, ist immer relativ. Ne? Man findet natürlich immer ein Haar in der Suppe, wenn man das möchte und wenn man unbedingt sucht. Und so ist es eben, dass der das Unternehmen Block, ehemalig Square zum Beispiel, gar nicht so sehr die Ziele verfehlt hat. Ganz im Gegenteil. Man hat sogar die Erwartungen geschlagen auf all den auf allen Punkten. Also sprich, im Gewinn ist man deutlich drüber oder doch beachtlich drüber. Und im Umsatz ist man auch über den Erwartungen, auch wenn der Umsatz hier sogar rückläufig ist das erste Mal. -6% im Vergleich zum Vorjahresquartal. Die Aktien erst im Plus, dann im Minus, weil man eben hier sagte, dass man natürlich ein schwieriges Jahr wahrscheinlich vor sich hat nach wie vor. Und man hat hier ein bisschen den Ausblick gesenkt, was dann wiederum der Aktie zusetzte und deswegen auch Gewinnmitnahmen dann, weil ja zuletzt doch ein paar Gewinne entstanden sind, eingetreten sind. Insofern leider hier eine kleine Enttäuschung. Eine weitere Enttäuschung, und das hätte ich auch nicht erwartet, ist Booking Holdings. Ich hatte es in der Facebook-Gruppe mal angesprochen, was denn unsere Community davon hält, von Booking Holdings im Allgemeinen. Ich wollte es nicht unbedingt kaufen, aber ich hatte so ein bisschen auf der Watchlist und dachte mir, komm, holst dir mal das Schwarmwissen. Mhm. Deswegen auch gern bei uns in der Facebook-Gruppe mal mit reinkommen. Immer ein doch unterhaltsamer und, wie ich finde, auch immer ein spannender Austausch zu den jeweiligen Unternehmen. Gewinn hier deutlich übertroffen nach dem Quartal, wundert es mich ehrlich gesagt nicht. Beim Umsatz ist man ein Stück verfehlt mit 50 Millionen bei 4,3 Milliarden. Ist jetzt nicht allzu wild. Man hat sogar hier 100% Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorjahresquartal. Gut, da war Corona natürlich noch ein bisschen aktueller in der Reiseplanung. Die Aktien erst hoch, dann aber auch wieder ein Stück weit runter, weil man eben auch hier ein schwieriges zweites Halbjahr sieht. Das Problem ist hier, dass man natürlich auch mit, direkt betroffen von dem ganzen Flugchaos. Die Leute sehen das und das schreckt natürlich ab für Neubuchungen. Insofern merkt das Bookings natürlich hier auch, dass sie dann im nächsten Quartal ein bisschen vorsichtiger sind. Nicht, dass man hier das böse Erwachen bekommt, wenn dann die nächste Quartalssaison ansteht. Airbnb, auch aus dem Reisesektor. Und da kamen dann die Nachrichten aus oder von unserer Community bei Instagram, wo wir die Zahlen posten natürlich auch. Was ist denn jetzt da eigentlich so schlecht? Und es ist tatsächlich so, dass dieses Ergebnis umsatzseitig perfekt getroffen, muss man sagen, 56,7%. Ja. Wachstum ist sehr, sehr beachtlich auf dem Niveau. Man ist ja schon vor Corona-Niveau schon weit raus. Ne? Also man hat hier schon wirklich neue Höhen erreicht. Gewinn deutlich übertroffen. Auch die Buchungen waren super in Q2, aber die aktuellen Buchungen an sich oder auch in dem letzten Quartal, trotz dass sie gut waren, waren sie eben 3 Millionen unter den Erwartungen. Und das war so das Haar in der Suppe, deshalb eben hier die Aktie -8% auch schloss. Eigentlich ein bisschen seltsam, nicht ganz rational in meinen Augen. Airbnb nach wie vor super gefragt und das Ergebnis zeigt,
dass sie laufen. Gebe ich die Jahrhundertaktie. Bist du noch investiert?
Nein, schon länger nicht mehr.
Ach so.
Auch schon sehr lange. Eigentlich so seit Anfang des Jahres schon. Ich hatte damals leichte Verluste mitgenommen, einfach um Cash aufzubauen, nachdem jetzt dann auch weiter runterging. Halte ich aber nach wie vor auf meiner Strong-Buy-Liste, beobachte ich sehr, sehr intensiv. Deswegen hier vielleicht mal noch eine Chance. Aber hier fehlt mir noch der Boden, der charttechnische Boden. Ohne Boden gehe ich nicht mehr rein, das ist Quatsch. Man verbrennt sich dann nur die Finger, wenn es weiter und weiter runter geht. Deswegen abwarten, sobald dann eine Trendwende zu erkennen ist, kann man ja immer noch reingehen.
Ja, ich habe die Woche einen tollen Artikel gelesen in der Wirtschaftswoche. So viel oder so wenig arbeiten Philipp und Marcel? Nee, also arbeitet die Welt. Und jetzt habe ich mir überlegt, und ich weiß gar nicht, wie du das machst, aber ich bin tatsächlich so, wenn ich durch die Welt gehe und ich entdecke irgendwas, dann bin ich immer so, oh, könnte man damit Geld verdienen? Ist das vielleicht ein Geschäftsmodell? Kann ich da investieren?
Du hast also immer deine Wirtschaftsbrille auf, genauso wie ich. Ja, es liegt wahrscheinlich so mit drin, dass man so das ist. Ja, man hat so dieses Wirtschaftsinteresse. Also bei mir ist es so, ich muss immer alles hinterfragen und wo das dann eben herkommt. Und tatsächlich frage ich mich dann auch, wie können sich solche Geschäftsmodelle tragen? Ja. Kenne ich total, ja. Erzähl weiter bitte.
Und ich investiere ja super gerne in Menschen, in Bevölkerung. Ich finde es super toll, wenn Wohlstand geschaffen wird, auch aufgrund des von Aktien etc. pp. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, wenn es jetzt so eine Studie gibt, in welchen Ländern die Menschen am meisten arbeiten, wieso denn dann nicht in die Länder investieren, wo die Menschen am meisten arbeiten?
Aber Arbeit ist ja nicht immer unbedingt nur gut.
Arbeit und Produktivität habe ich auch gelernt, das ist einfach so das Fazit, spielen nicht immer zusammen. Was denkst du, in welchem Land der Welt arbeiten die meisten, außer natürlich du jetzt?
Ja, also definitiv ich, ganz klar,
logisch. Okay, dann kommt erstmal lange
dann
gar
lange,
nichts.
Lange, lange nichts, dann kommt der Philipp.
Dann komme ich.
Nee, in welchem Land? Also ich glaube, die Japaner sind mega fleißig, aber ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
Japaner, ich hätte Japaner gesagt. Ja. 42,4 Stunden, durchschnittliche Vollzeitwoche ist hier so. Am allermeisten, ich mache mal Platz 3, Costa Rica, 47,6 Stunden.
Oh.
Platz 2, Mexiko, 48,6, hätte ich auch niemals gedacht. Und Platz 1, 49,2 Stunden, Kolumbien. Also wir sehen so ein bisschen Lateinamerika, Chile ist nämlich auch noch mit dabei mit 45,6. Und dann habe ich mir überlegt, Mensch, wie hat sich denn das ganze Thema entwickelt? Und Marcel, hättest du vor 5 Jahren 1.000 Euro investiert in den MSCI Kolumbien?
Gibt's den?
Ja, den gibt es tatsächlich, habe ich ja auch erst herausgefunden jetzt. Wären aus diesen 1.000 2.700 Euro geworden. Rendite 170% in 5 Jahren. Hervorragend. Mhm, also okay. Hier scheint es doch so zu sein, dass sich Arbeit bezahlt macht. MSCI Mexiko, also die arbeiten ja gerade mal nur tatsächlich 6 Stunden, also 0,6 Stunden weniger. 2,2% in 5 Jahren. Also da ist auch wichtig, glaube ich, man muss die Politik, geopolitische Faktoren natürlich auch nochmal. Costa Rica, ich habe keinen ETF, keinen Fonds gefunden auf Costa Rica. MSCI Chile, minus 34,8%. So, gehen wir nach Europa. Welches Land in Europa arbeitet am meisten?
Ich kriege dafür Deutschland, weil alle anderen haben irgendwie dann doch mehr laissez-faire.
Ne, die Türkei. 48,3 Stunden
ja, die Woche. Sie müssen, ne? Bei der Inflation muss man ja auch mehr und mehr machen.
Ja, MSCI Turkey, wie hat er sich entwickelt? Aktien und Inflation teilweise gehen sie mal miteinander Hand in Hand, manchmal aber auch nicht. Hier nicht, minus 59%.
Wow.
Ziemlich viel. Dann auf Platz 2 der am hart arbeitendsten Leute, und ich höre euch jetzt alle lachen, die Griechen. 43,2 Stunden in der Woche, hochverschuldet, müssen natürlich auch mehr arbeiten. Wie hat sich hier der ETF entwickelt die letzten 5 Jahre? Minus 9,1%.
Ja, das ist natürlich immer eine Frage des Abbildes, ja. Oder des grundsätzlichen Abbildes der Arbeitsleistung, natürlich auch den Branchen, die sie da vor Ort haben.
Dann gibt es natürlich auch diese wunderschönen, ich arbeite ja für eine italienische Firma, da gibt es ja immer noch diese wunderschönen Vorurteile, die Italiener würden nicht arbeiten, den ganzen Tag nichts machen. Stimmt nicht, arbeiten mit 40,6 Stunden pro Woche sogar mehr als wir Deutschen mit 40,5.
Ja, und trotzdem glaube ich nicht, dass wir mit einer 42-Stunden-Woche mehr erreichen werden. Ja,
aber was will ich damit sagen?
Ja,
bitte. Also, wichtig ist, man wäre mit Kolumbien richtig gut gefahren, hätte man auf den Gewinner gesetzt. Also vermutlich muss man tatsächlich sagen, in Kolumbien scheinen hart arbeitende Menschen zu arbeiten, die auch sehr produktiv sind. 170% Entwicklung in einem ETF auf das Land ist enorm, ist viel. Ich vermute auch, dass das BIP hier relativ stark angestiegen ist die letzten 5 Jahre, sonst würde der Markt dort keine 170% machen. Aber man soll, bevor man auch, lieber würde ich in Unternehmer investieren und in eine Unternehmerin, als auf die komplette Bevölkerung zu setzen. Und die Zeit der Stunden, die man verbringt bei der Arbeit, sagt nichts über die Produktivität aus.
Ja, genau.
Das ist eigentlich jetzt so mein Fazit, was ich jetzt damit bringen wollte. Aber fand ich mal ganz interessant, so eine Studie auch mal zu lesen.
Interessante Statistik, ne? Das ist natürlich auch mal eine Frage, so was in den Arbeitsstunden mit reinzählt und aus welchen Sektoren natürlich auch. Und was man ja auch sagen muss, wer viel arbeitet, gibt mir nicht aus. Ist ein Riesenpunkt, weil gerade auch Mercado Libre hat ja tolle, auch starke Quartalszahlen gebracht, ist ja gerade in Südamerika sehr tätig, hat starkes Wachstum nach wie vor, auch 80% im Fintech-Bereich wieder gewachsen. Top-Geschichte, aber am Ende des Tages braucht man Freizeit, um auch zu konsumieren. Und das scheint ja dann in Südamerika vorrangig tatsächlich weniger zu sein, als vielleicht in manch anderen Teilen der Welt. Insofern ist da vielleicht auch noch viel Luft nach oben, auch in Sachen Lebensqualität, wenn man jetzt nicht nur Arbeit selbst daran sieht. Ne? Weil das gehört ja auch mit dazu. So, heute zum Freitag kam eine mega Nachricht rein. Ich wollte es erst gar nicht glauben. Ich habe es auf meiner Apple Watch gelesen und dachte mir so, Roomba, Amazon kauft Roomba, was, wie, was? Nee, die werden doch nicht etwa, nee, die haben doch jetzt nicht. Doch, die haben iRobot gekauft für 1,7 Milliarden Dollar Und
cool.
Das war eigentlich eine Spekulation, weshalb ich eine kleine Position von iRobot habe, die so klein ist, dass ich sie eigentlich vernachlässigen müsste in der Aufzählung meines Depots. Aber es ist halt, ich bin von den Produkten überzeugt und ich fand es eben auch grundsätzlich viel zu günstig bewertet. Und ich hatte auch eigentlich so ein bisschen die Turnaround-Story so auf den Blick, weil die ja schon sehr lange so ein bisschen in Problemen ja sich befinden. Und naja, was hat Amazon eigentlich vor? Sie übernehmen das Ganze jetzt in bar für 1,7 Milliarden Dollar. Das heißt, für jeden iRobot-Aktionär gibt es die Aktie 61 Dollar. Und das ist ein Aufschlag von 19%, was ja heute direkt am Markt eingepreist wurde und sich aber auch nicht mehr bewegt hat den ganzen Tag. Das heißt, hier gab es auch keinen mehr, der verkauft hat oder gekauft hat. Als bei 61 Dollar hat man sich quasi dann ja die Hand gegeben, hat gesagt, okay, das geht so durch, lass laufen. Der Mitgründer und Chef bei iRobot, der bleibt auch weiterhin an Bord. Der wird also weiterhin auch hier die Zügel stellen. Und der Gerätechef Dave Limp von Amazon prognostiziert, dass in den nächsten 10 bis 15 Jahren jeder Haushalt mindestens einen Roboter haben werde. Das finde ich spannend. Du hast schon 3, also die Statistik ist oben. Du hast 4 sogar, wenn ich drüber nachdenke, oder? Du hast 3 iRobot und draußen hast du noch einen rumfahren, der dein Gras macht.
Nee, ich habe 2 iRobot.
2 iRobot. Roomba und...
Ich dachte jetzt, du meinst jemand anderen. In meinem Haus.
Nee, ich meine schon eher den Gärtner und hier, der den Boden macht.
Auf jeden Fall ziemlich stressig. Jetzt hat er nicht gesagt.
Nee, hat er nicht gesagt. Hat er ja auch
nicht. Hat er nicht angedeutet.
Nee, ich dachte jetzt, weil du gesagt hast,
ich bin gespannt, ob du nächste Woche hier noch in dieses Haus kommen darfst.
Okay, also nicht falsch verstehen, ansonsten muss ich mich halt wieder einschleimen. iRobot kämpft seit dem 4. Quartal 2019 mit starkem Gegenwind. Ja. Und warum ist das so? Weil da der China-US die Handelsstreitigkeiten ausgebrochen sind, dieser Handelskrieg, und da hat man relativ viele hohe Zölle eingesetzt. Und das Dumme ist, dass iRobot als US-Unternehmen in China produziert hatte. Und dann gab es 20% mehr Zölle, was recht schlecht ist für die Kunden, weil die müssten dann eben 20% mehr zahlen. Wurde nicht gemacht. iRobot musste dem Preis entgegenkommen, was wiederum auf die Profitabilität drückte. So, und seitdem ist man ziemlich so ein bisschen im, ja, probieren, was könnte man machen. Jetzt hat iRobot relativ schnell damals entschieden, wir werden unsere Produktion nach Malaysia ausgliedern, um dann eben wieder höhere Margen zu erzielen. Und ja, jetzt ist man hier im Prinzip schon länger dabei, das Ganze so ein bisschen wieder als Turnaround hinzukriegen. Jetzt gab es diese Schwäche im ersten Halbjahr, da ist iRobot auch nochmal gefallen. Und ich dachte mir eben auch schon so, 3 Milliarden waren sie wert heute Morgen noch. Und schon öfter mal überlegt, das müsste doch eigentlich irgendwann einer kaufen. Die haben ein super Produktportfolio, haben sehr, sehr treue, loyale Kunden, weil natürlich iRobot als Marke auch zieht. Auch wenn es günstigere Alternativen gibt, keine Frage, aber genutzt oder viel gekauft wird trotzdem iRobot. Das kann man
so. Der Preis wird vergessen, die Qualität bleibt. Ich habe meinen ersten Roomba
passt
schon seit Jahren.
Ja, und ich weiß nicht, ob die anderen schlechter sind oder besser sind. Keine
Wahrscheinlich
Ahnung,
aber nicht, aber die Erfahrung, die Experience drauf, ne? ist. Und sie haben einen Wettbewerbsvorteil, glaube ich. Sie kommen ja eigentlich aus dem Robotikbau fürs Militär.
Ja.
Und sie haben da einfach wahnsinnig viel Know-how und Erfahrung mit in den Haushalt gebracht. Das ist eine echte Kampfmaschine hier.
Ja, genau. Gegen und den das Dreck. Ist auch der Punkt, den auch der Chef von Amazon mitsieht. Dass er eben sagte, okay, wir haben hier natürlich auch nochmal hohe Kompetenz in Sachen Robotik. Amazon selber hat ja auch schon einen Roboter vorgestellt für den Haushalt. Und eben hier wissen die auch, was dahinter steckt, so eine Entwicklung, was da alles mit dabei sein muss, auch am finanziellen Mittel, um sowas auf die Beine zu stellen im wahrsten Sinne. Und iRobot hat diese Kompetenz und kann sie eben auch umsetzen. Und deswegen hier finde ich aus meiner Sicht für den Preis ein sehr, sehr strategisch schlauer Move, iRobot einfach mal zu übernehmen. Und das ist die zweite Übernahme in kurzer Zeit, nachdem sie schon im medizinischen Bereich. Ne? Also man merkt so, nach One Medical und iRobot kommt immer mal wieder was Neues dazu in die Amazon-Welt. Und ja, mir gefällt das natürlich als Amazon-Aktionär, Disclaimer-Hinweis, logisch.
Macht natürlich auch super viel Sinn, tatsächlich auch solche strategisch sinnvollen Ergänzungsübernahmen zu machen. Du hast gerade von Kompetenz gesprochen. Wie würdest du denn sagen, ist unsere Kompetenz so im Bereich Aktienkaufen, im Bereich der MVI-Holding?
Ja, ich hoffe, dass das...
Wenn ich jetzt so also, tolle Unternehmen nenne wie... Was haben wir denn hier so? Okta.
Ja, es gibt sicherlich welche, wo man sagen muss, das war halt, ich sag mal, so im Nachhinein natürlich erstmal so
Stand heute. Wahnsinn eigentlich, ne?
Ein paar Sachen dabei, die ein bisschen schlechter liefen, und aber auch ein paar, die sehr, sehr gut liefen.
Das
und ich glaube, insgesamt das Portfolio finde ich nach wie vor eine sehr ausgewogene Geschichte. Wir haben ja immer die Branchen gezogen und aus der Branche jeweils für uns den möglichen Favoriten, den wir auch selber jetzt nicht im Depot haben, als Ausschlusskriterium.
Lemonade.
dieses Depot geholt und da haben wir auch manchmal ein paar Nischen mit reingebracht und da sprichst du gerade Lemonet ein. War eine Nische im Versicherungsbereich, wollten wir jetzt nicht die ganz großen klassischen haben, die übrigens auch nicht so viel besser gelaufen sind.
Ja.
Und also jetzt auch nicht viel schlechter, ist klar, keine Frage. Ist ja ein Wachstumswert, hat natürlich viel mehr Downside gehabt, aber trotzdem muss man sagen, manchmal wird man auch mit Mut belohnt. Und das ist kommt bei noch. Anderen Sachen. Ne?
Kommt noch, ja klar. Wir haben ja heute zugeschlagen, also wenn ihr es hört, gestern haben wir zugeschlagen bei Airbus. Und wir haben ja mit dem Bereich Rüstung gezogen und dachten, wie können wir das am besten spielen, wenn nicht mit Airbus? Und sind hier eingestiegen. Für 527 Euro haben wir bei Scalable gekauft, nutzen da ja auch den Prime Broker. Und wir haben 5 Stück gekauft, insgesamt für 523,30 Euro. Und Marcel, wir sind schon 3,70 Euro im Plus. Und die beste Aktie unserer Holding ist?
Tesla.
Genau, mit fast 30%. Cintas 23%. Unsere Twitter-Spekulation scheint aufzugehen. 8,27% sind wir schon im Plus.
Ja, aber da ist auch ein neuer Investor reingegangen die Woche.
Ach so?
Ja, ein großer Investor, der vor allen Dingen Tesla shortet. Ganz witzig die Sache, weil er sich natürlich auf die Fahne geschrieben hat, jetzt gebe ich den Musk noch richtig einen mit. Mm. Ist der reingegangen bei Twitter, um auch, ich sag mal, hier eine Gegenwehr zu erzielen.
Oh.
Ganz witziger Krieg.
Oh. Na, das wird ja super, super spannend. Nächste Woche werden wir die nächste Branche ziehen. Und wir haben auch, wie gesagt, Mittwoch Depot Roast schauen. Wir haben nämlich unsere Wealth-Strategie jetzt auch komplettiert. Starten auch da einen soliden Sparplan. Müssen uns um nichts mehr kümmern. All das und noch viel mehr erfahrt ihr am Mittwoch in unserem Depot Roast. Wenn ihr es nicht mehr abwarten könnt, euch ein neues Scalable Depot zu eröffnen, schaut mal in die Shownotes. Da findet ihr den Link einmal zu Wealth und auch einmal zum normalen Scalable Broker.
Schön hier auch wieder übersichtlich, leicht zu bedienen, per Web, per App. Man kommt schnell rein.
Richtig.
Ja, du hast ja die Kauferfahrung, du führst ja diese Trades auch durch.
Wie im Schlaf.
Ja, geht ruckzuck. Ne? Also man sieht es ja auch dann am Mittwoch nochmal im Video, wenn man das Ganze mal als Oberfläche erfahren möchte. Also da gern unbedingt auch deswegen mit einschalten.
Ich habe vor der Übernahme diese Woche Amazon schon zu meinem Top der Woche gemacht, weil sie starten in Deutschland einen kostenlosen Streamingdienst. Und ich muss tatsächlich sagen, ich glaube, wenn ich jetzt kein Prime-Kunde wäre, ich wäre tatsächlich Kunde, weil ich habe gar nicht so das Problem mit Werbung. Das ist, ich gehe dann immer auf Toilette, hole mir was zu trinken. Das ist immer so für mich kurz Pause.
Okay.
Das ist Tatort halte ich natürlich durch, aber ich gehe auch gerne ins Kino und ich bin auch gern pünktlich, um Kinowerbung zu gucken. Ich weiß nicht, wie es dir geht.
Ja, auch. Also Kinowerbung, warum auch immer, tatsächlich auch mit den Filmen natürlich, was es noch so gibt. Finde ich auch mal spannend, weil es auch ganz andere Werbung ist, ganz andere Art von Werbung. Stimmt, bin ich bei dir. Tatsächlich würde ich beim Streamen, bin ich ein ganz anderer Typ. Ich bräuchte die Werbung nicht, aber deswegen würde ich bezahlen tatsächlich.
Mhm. Aber ich glaube, man wird so noch neue Prime-Kunden gewinnen.
Hundertprozentig, ist so, denke ich auch. Und deswegen alleine schon, um heranzuführen, natürlich.
Kannst ja auch Produkte super gut platzieren dann alles. Also das ist ja, die Leute, Amazon weiß ja ganz genau, was du bist, was du brauchst, was du isst, was du willst.
Und nur wenn du es willst.
Na du, ich glaube, die wissen das schon vorher.
Ja.
Und stell dir mal vor, dann guckst du so deine Serie und dann auf einmal, bam, jetzt hier der vierte Haushaltsroboter bei Philipp, den kannst du jetzt auch kaufen. Welcher wird das sein? Unbezahlbar.
Ja, wie Prime Day, ne?
Ja, genau. Nicht verkäuflich. Was hast du denn eigentlich zum Top der Woche gemacht?
Ja, bei mir ist es Coinbase, denn hier gibt es auch neue Nachrichten und eine neue Partnerschaft mit BlackRock. Und das ist doch sehr spannend, weil man hier mit der Kooperation eine Win-Win-Situation schließt. Auf der einen Seite mit BlackRock, die professionelle Händler für die Krypto-Investments ermöglichen möchte, sprich in BlackRocks Aladdin-Software, dort wo die ganzen großen Investmentgesellschaften kaufen können, können jetzt eben auch Kryptos gekauft werden. Also Kryptos werden integriert über die Coinbase-Plattform. Dafür muss man aber auch bei Coinbase Prime-Mitglied sein oder wie auch immer das da total ist, ich habe es jetzt namentlich nicht drauf. Auf jeden Fall muss man da auch besonderer Kunde sein, um das mit zu ermöglichen. Aber wenn man das beides hat, hat man eben hier einen doppelten Zugang. Eine Win-Win-Situation deswegen, weil BlackRock natürlich hier auch mehr anbieten kann, mehr in die Breite streuen kann für die jeweiligen größeren Anleger. Und auf der anderen Seite muss man sagen, dass Coinbase natürlich hier auch davon profitiert, dass natürlich über die Plattform gehandelt wird, was wiederum natürlich auch Geld bringt. Und interessant ist eben hier, dass man eh schon festgestellt hat, dass größere Kunden, ne, also auch ich sag mal institutionelle Kunden zum Beispiel, ne, oder Fonds, Fondsmanager eben zunehmend danach fragen, auch ich sag mal so die ganze Krypto-Geschichte mit abzudecken. Ja, und Larry Fink selber hat es auch schon im Frühling gesagt, dass man hier eine größere Nachfrage feststellt, nach Digitalwährungen, also Bitcoin und Co. Und ob man jetzt Fan ist oder nicht, am Ende des Tages muss jeder selber wissen, wie er was kauft. Und wenn es erstmal möglich ist, ist es wieder ein Stückchen mehr Freiheit. Und insofern auch hier wirklich ein guter Zugewinn, wenn man so möchte. Und alle Krypto-Fans wiederum freuen sich natürlich über diese Nachricht. Also nicht nur Coinbase-Aktionäre oder BlackRock-Aktionäre, sondern eben auch die Krypto-Fans, weil das ist ein klares Zeichen dahingehend, dass wenn die Nachfrage seitens der großen Anleger schon da ist, ist es auch eine sehr, sehr hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Kryptos auch wieder wieder aus dem Schlaf erwachen und wieder nach oben gehen werden, weil natürlich die Nachfrage groß bleiben wird. Auch wenn das jetzt hier mal eine ziemlich harte Lücke war und ein sehr harter Verfall war, wird man feststellen relativ schnell, dass es dann doch wieder schnell auch nach oben gehen kann. Und ich bin eigentlich guter Dinge, wenn man schon sieht, dass die großen Anleger da reingehen wollen. Ja. Dann wird sicherlich auch für den Kleinen was dranbleiben. Also das ist mein Top der Woche. Tolle Kooperation. Bei damals davon, Coinbase ist auch richtig stark gestiegen an dem Folgetag oder an dem Tag selber. Erst 10%, dann sogar knapp an die 20%.
Wahnsinn.
Bevor es am nächsten Tag natürlich erstmal mit Gewinnmitnahmen den Kurs wieder belasteten. Aber auch das insgesamt natürlich ein gutes Zeichen für das Unternehmen.
Was für mich gar kein gutes Zeichen für unser Land ist. Und du musstest vorhin beim Pizzaessen dir diese Sendung gerade mal zur Hälfte, ich will jetzt nicht sagen gönnen, ich habe sie dir eingeflößt.
Das war bloß die Hälfte,
da kam noch mehr Schwachsinn. Das ist tatsächlich, und so kann man es einfach nicht anders sagen, ist die Sendung im ARD rabiat. Und jetzt möchte ich auch mal rabiat sein. Und es geht um die ARD-Doku von rabiat. Aktienhype, muss ich einsteigen. Und da war ein Reporter in unserem Alter, der holt sich ja erstmal seinen Rentenbescheid, den ersten ab. Also er ist wahrscheinlich so 27 und kriegt 800 Euro Rente und erkennt, ich muss etwas machen. Und da dachte ich schon, wow, dreht die ARD durch, dass sie so eine Doku um Mitternacht an einem Montag bringt.
Mitternacht, nochmal Mitternacht.
Ja, Wahnsinn. Also wichtiges Thema. Die ARD auch sehr wichtig zu sein. Ja,
muss jeden erreichen.
Und er sagt natürlich am Anfang auch gleich, aber ich bin skeptisch, was das ganze Thema Aktien gegenüber betrifft.
Das schon mal jetzt so zwischen reingekriegt, das ist nicht schlimm. Also jeder, der anfängt, eine Kritik mitbringt und sagt so, ich bin skeptisch.
Ja.
Absolut legitim.
Super. Und also ich möchte nur, ich werde das mal verlinken. Es kann sich auch jeder sein. Ich übertreibe das jetzt, glaube ich, auch gerade nicht.
Nee, wirklich nicht.
Also er läuft dann auf der Invest in Stuttgart rum und er hat einfach nicht verstanden, wie der Markt funktioniert. Er hat nicht verstanden, wie Marktwirtschaft funktioniert und er hat auch nicht verstanden, wie Wohlstand geschaffen wird. Er läuft dann ja durch Frankfurt. Er meint dann auch, hier werden seine ganzen Klischees, die er Vorurteile hat, werden bestätigt. Er sehr, sehr lustig, was er sogar selber erwähnt, aber dann trotzdem mit sich selber persönlich gar nicht so hart ins Gericht geht, ist, er sagt, ich habe hier einen breit gestreuten ETF mir ausgesucht. Man sieht, das ist der MSCI World. Und da stellt er mit Erschrecken fest, die größte Position ist
nicht Apple etwa.
Doch, ist Apple. Und Apple soll ja gar nicht so bekannt sein für gute Arbeitsbedingungen und soll sehr, sehr menschenverachtende Dinge machen. Aber natürlich, welches Handy nutzt er? Ist natürlich ein Apple. Also er sagt, er ist jetzt auch nicht befreit von Fehltritten. Ne?
Hat also Marktwirtschaft nicht verstanden.
Ja, also, oh Gott, wie geht, also ich kriege Puls. Ne?
Ja.
Wie geht dieses ganze Thema weiter? Am Ende trifft er, also ja, dann haben wir es natürlich auch gesehen, direkt paar Fahrt, fängt er auch noch an zu spekulieren, fährt nach Berlin zur Eröffnung vom Tesla-Werk, macht 13, also kauft sich am Tesla-Werk eine Tesla-Aktie.
Auf die Spekulation hin, dass nur durch die Eröffnung einfach der Fokus so drauf ist, dass die Aktie steigt. Was natürlich völliger Blödsinn und eigentlich auch völlig falschen Fuß für den
Aber er verkauft einen 13 Euro Gewinn.
Genau. Also auch, und ärgert sich dann noch, dass er die 50 Euro ein paar Stunden später nicht genappt hat.
Genau. Aber
da kommt dann doch die Gier durch.
Ich kriege richtig Puls hier. Am Ende trifft er natürlich auch dann eine bittere Entscheidung. Er wird nämlich auch in seinen breit gestreuten ETF zu besparen. Wahrscheinlich kann er es einfach nicht mit sich vereinbaren, selber Apple-Kunde zu sein und selber auch noch Anteile an diesem Unternehmen zu besitzen. Er erkennt auch, dass das im Rentensystem, dass er irgendwie was ändern muss, damit er ein bisschen mehr als 800 Euro. Und das Schlimmste war ja dann auch noch, er hat dann beim MSCI World gesehen, dass Nestlé auch mit einer der Top 10 Holding ist. Und am Anfang dieser rabiaten Doku, gießt er ja seine Blumen mit einer Wasserflasche von Vittel.
Ja.
Ich frage mich jetzt, ob seine Blumen Vittel Wasser trinken dürfen.
Ja.
Also,
Und was das doof Vittel davon hält.
Ja. Also, Gott, verdammt, ey.
Schwierig.
Also, er will einfach nicht mehr Teil des Aktiengames sein. Er quittet, er hört auf. Und wir haben noch so viel vor uns. Und auch deswegen machen wir diesen Depot-Roast, weil wir wollen euch kein Coaching verkaufen, keine Webinare, keine Seminare, weil es ist doch alles
Einfach.
Einfach. Es ist einfach nur ein Basic. Depot eröffnen, 25 Euro Sparplan starten. Anfang, klar, das muss man auch sagen, es gibt einige Menschen, die wissen am Ende des Monats nicht mehr, was sie einkaufen sollen, was sie essen sollen. Das ist so. Aber auch wenn ihr so jemanden kennt, auch hier unterstützen wir gerne im Rahmen des Depot Roast, wo man tatsächlich sagen kann, hier ist mein Anfänger, sind die Einnahmen, das sind die Ausgaben. Marcel und Philipp, bitte macht mal hier ein cooles Depot mit für ihn. Was wäre, wenn ihr in dieser Situation wärt? Also wir werden uns mit dem Depot-Roast, mit dem Finanz-Roast in eine Situation hineindenken. Und wie gesagt, Link dazu, wenn du dich anmelden möchtest, findest du in den Shownotes. Und ich habe noch eine Geschichte mitgebracht. Und ich weiß, wir werden heute hier überziehen. Das ist die Altersvorsorge, die teilweise Arbeitgeber und Arbeitgeberinnen anbieten. Beispiel bei einer Person, die mir sehr nahe steht, die hat mich gebeten, Mensch, nimm mich doch mal mit rein. Philipp, komm mal bitte mit, ich habe hier einen Termin wegen betrieblicher Altersvorsorge, du kennst dich doch aus. Philipp sagt, klar, machen wir. So, und was ich da erlebt habe, dieser Termin war angesetzt, eine Stunde. Rate mal, nach wie vielen Minuten wir da wieder draußen waren.
Ich gebe dir 15.
Es waren keine 15, ich glaube nach 7 oder 8 war das Gespräch beendet. Also, dort ist es so, der Arbeitgeber zahlt 25 Euro in einen Vertrag ein. So, und ich habe gesagt, naja gut, wenn ihr jetzt 25 Euro da schon einzahlen, könnte man sich das mal anhören, mal was das ist und könnte das vielleicht ja aufstocken. Ist ja eigentlich eine coole Geschichte. Und wenn nicht, nimmst du einfach die 25 Euro mit und fertig. So, dann kommen wir da an. Dann sage ich irgendwann, naja, aber es geht ja heute darum, diesen bestehenden Vertrag aufzustocken. Was ist denn da drin? Also wo es die 25 Euro gibt. Ende vom Lied ist, und das, also wirklich frech auch dann schon wieder, sagt die, nee, da müssen sie noch einen anderen Vertrag machen. Ich sage, wie noch einen anderen Vertrag? Weil das ist vom Krankenhaus, das ist von dem Arbeitgeber gar nicht gewünscht. Das machen die selber. Das ist bei einer eigenen Gesellschaft. Ist ja auch völlig in Ordnung, wenn man das kostenlos für seine Mitarbeiter macht. Aber wenn man dann auf einmal anfängt, und das kam dann heraus, einer Versicherungsgesellschaft, die anfängt, Fonds den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dort anzudrehen und noch zu verkaufen, das ganze Thema, dass das angeblich etwas ist, was vom Arbeitgeber unterstützt wird, weil es gar nicht unterstützt wird, weil die 25 Euro nehmen und selber investieren, ist das eine bodenlose Frechheit. Und dann hat dieser verschissene Fonds, ich sag's jetzt einfach mal, hat, was denkst du, wie viel Prozent Rendite hat er nach Kosten gemacht in 5 Jahren?
2, 3.
8.
So. Ach, in 5 Jahren.
In 5 Jahren. Ach so. Insgesamt. Ich dachte jetzt im in Jahr. 5 Jahren. Ja. 5% Ausgabenaufschlag wollen die da verkaufen, plus 3% Verwaltungsgebühren. Jetzt habe ich dann, und dann war das Gespräch eigentlich beendet, habe ich gesagt, naja, so, jetzt sind da 10.000 Euro drin. Wir investieren 30 Euro im Monat, 360 Euro im Jahr. Das heißt, das sind dann irgendwann mit einem Zinseszins, aber mit 8% kriegst du auch keinen Zinseszins auf die Schreie. Irgendwann sind nochmal 10.000 Euro drin. Und dann nehmt ihr 3% Gebühren. Das heißt, ihr nehmt fast alles, was eingezahlt wird, im Jahr als Gebühr.
Hättest du auch gleich auf den Tisch legen können, ne?
So, und dann ging's. Sind Sie aus dem Bereich? Frech, dass sie unseren Kanal nicht kannte.
Ja, ehrlich.
Und dann habe ich gesagt, ja, wir machen eigentlich alles basisschön mit ETF, muss man sich nicht kümmern. Ja, wir haben auch ETFs.
Braucht man nicht mal eine Beratung, ne?
Ich sage, ne, super, schicken Sie doch mal zu. Hat die Gute bis heute nicht zugeschickt. Nee. Und das ist das, also wir sind noch lange nicht am Ende. Wenn ihr jemanden kennt, wir machen mit dem Depot-Roast, mit dem Finanz-Roast, wollen wir's. Aber es ist einfach noch so viel, also wirklich, ARD, Rabiat, betriebliche Altersvorsorge, da auch nochmal gucken, was manche Arbeitgeber bieten auch richtig tolle Lösungen an. Aber wenn du 5% Ausgabenaufschlag, also das ist Aufgabenaufschlag, das ist schon, ja, zahlst plus 3% Verwaltung im Jahr, dann fängst du schon mal hinten an. Das ist wie, wenn du beim 100-Meter-Sprint rückwärts läufst. Um dann richtig Anlauf zu nehmen, wenn das Rennen schon vorbei ist. Aber dann
doch nicht das Ziel erreichst. Also nicht mal einen Start erreichst.
Ja, also. Ist so.
Ja, also ich möchte mal kurz noch auf die ARD-Doku eingehen. Ich muss sagen, was ich sehr enttäuschend finde, ist, dass man dieses Thema nicht wirklich richtig, ich sag mal, auch
objektiv angeht. Ja, er hat ja auch keine Lösung präsentiert.
Genau, es gibt keine Lösung.
Ich habe nichts mehr zu trinken.
Ja, ich stück gleich aus, ja. Genau, deswegen beruhig dich erstmal kurz. Man bietet keine Lösung, man hat keine echte Aufklärung, es ist nicht objektiv und ich finde, dass das ÖRR, also öffentlich-rechtliche Rundfunk, hier seine Aufgaben nicht erfüllt, weil man eben nicht objektiv auf solche Themen draufblickt. Und das ärgert mich, auch bei Dokus, ja, so einem bösen Amazon, weil natürlich nur böse, es gibt nichts Gutes an Amazon. Also da gibt es so immer so Beispiele, wo ich mir denke, so, oh nein, kann ich mir nicht angucken, genau aus dem Grund. Und leider wird man immer wieder auch bestätigt, dass man das eben dann doch nicht anschauen sollte. Traurig, ein bisschen finanzielle Bildung wird eigentlich jedem ganz gut tun.
Ja, auch der ARD, ja. Rabiat, diesem Reporter, er kann ja gerne mal sein Depot nochmal einsenden.
Oh, das wäre doch klasse, vielleicht sollten wir ihn mal anschreiben. Den laden wir hier
einfach. Der hat doch der nutzt doch bestimmt keine Produkte von Meta.
Aber vielleicht mal zu
einem Talk. Wie willst du den anschreiben?
Mal zu einem Talk, was einfach um seine wirtschaftliche Bildung
so mal ein bisschen
heranzuholen. Muss ja auch versuchen, dann eben sachlich zu bleiben. Mein Flop der Woche ist das allgemeine zu schnelle Verkaufen. Ich habe immer wieder festgestellt, auch gerade aus der Community, und ich sag mal, kriege ich das auch öfter mal so mit, dass viele zu ungeduldig sind, dass sie ja eben doch, ich sag mal, sobald man so ein bisschen Gegenwind in die Investment-These reinkommt, sobald da irgendwo nur ein kleines Sandkörnchen in das Rädchen reinfällt, fängt man an, sofort drüber nachzudenken und sagen, ah nee, verkaufe ich wieder. Und das finde ich ein bisschen schwierig, weil wenn es dann doch darum geht, und ich rede jetzt tatsächlich ausschließlich von Investoren und nicht von einem Trading, von einer Trading-Idee, von einem Trading-Ansatz, dass man sagt, ich gehe jetzt hier rein. Einen Monat später ist mein Trading aufgegangen oder nicht aufgegangen, ich gehe wieder raus. Sondern wirklich investieren, was so ein aller Buy and Hold. Ne, bin überzeugt von Unternehmen X, finde das Geschäftsmodell sinnvoll, weiß, dass die Umsätze und auch die Gewinne steigen, dass das Unternehmen einen Zukunftsmarkt hat, dass die Thesen stimmen, die mal eine zu, ne, also dass die auch logisch erscheinen. Und dann nur, weil irgendwie mal ein Quartal nicht so läuft oder irgendetwas ist, was mal so vorübergehend, und wenn es nur ein, zwei, also was so vielleicht sogar ein, zwei Jahre sind, dann wird diese Investmentthese und das ganze Investment so krass in Frage gestellt, obwohl das eigentlich irrational ist. Und da möchte ich aufrufen dazu, dass man hier ein bisschen mehr Rationalität an den Tag legt, dass man das Ganze einfach mal hinterfragt und sagt, warum, wieso habe ich denn investiert? Sich das gerne nochmal durchlesen. Deswegen hilft das auch aufzuschreiben, die Gründe, warum man kauft. Und dann auch ein bisschen Loyalität zu zeigen zu dem Unternehmen, zu sagen, okay, Vertrauen, dass man das hinbekommt, dass bestimmte Probleme auch überbrückbar sind, vielleicht auch bloß zeitlich begrenzt sind, und dann auch mal schauen, sind das wirklich fundamentale Probleme oder sind das einfach nur, vielleicht auch nur Währungseffekte oder was auch immer, dann ist es kein Grund zu verkaufen. Und dann noch ein bisschen Geduld mitbringen, dass man eben nicht von heute auf morgen aus irgendeiner Krise rausrutscht, sondern eben, dass eben vielleicht auch mal ein Jahr dauern kann. Oder in manchen Krisen ja auch 3-4 Jahre, bis sowas wieder rauskommt. Das kann schon mal passieren. Hier muss man eben manchmal einfach ein bisschen, demütig sein und nicht davon ausgehen, dass hier jedes Jahr 20% rausrutschen am Ende des Jahres. Und deswegen möchte ich dazu aufrufen, dass man gerade für die Buy-and-Hold-Investoren nicht so viel hin und her, sondern tatsächlich überzeugt sein und dann eben loyal, rational und mit Geduld anlegen.
Wir können ja auch anbieten, wir sind ja eine große Community und wir stellen uns ja auch nicht über euch und wollen euch ja auch nicht sagen, was ihr machen sollt oder nicht. Aber ihr könnt uns super gerne schreiben, hier Marcel, Philipp, ich habe eine Idee, ich möchte etwas machen. Stellt das doch mal in die Community, mach mal einen Post raus, paff, zack, copy, paste, schnell gemacht, schreibt uns wieso, weshalb und warum. Und dann könnt ihr mit allen Followern auf Instagram dann auch diskutieren.
Oder noch interaktiver, vielleicht auch bei Facebook in der Gruppe.
Genau.
Klappt auch super. Ich hatte, wie gesagt, nach Bookings gefragt und es war doch sehr, sehr solide, was da eben zurückkam. Und das waren kontroverse Meinungen und deswegen ist es doch super, wenn man sich da so ein bisschen selbst auch das Bild mal, ich sag mal, austarieren kann.
Jetzt möchten wir euch natürlich trotzdem um etwas bitten, weil wir brauchen eure Unterstützung. Und das ist tatsächlich mit einer positiven Bewertung, solltet ihr ein iOS-Gerät benutzen bei Apple Podcasts. Aber natürlich gebt uns auch gerne 5 Sterne auf Spotify, weil nur so können wir natürlich noch größer werden. So, Marcel, 9-Euro-Ticket haben wir. Schaffnermütze haben wir nicht, aber wir setzen sie auf.
Okay,
tut. Und Fahrkarte bitte schwarz gefahren. Du bist raus mit deinen Wachstumswerten. Nein, Spaß. Lief nicht so gut, ein bisschen gecrashed die letzten Wochen und Monate. Tech kam ganz schön zurück, aber man hat natürlich dort auch wieder Einstiegschancen. Weil Tech-Unternehmen haben natürlich meistens einen unfairen Wettbewerbsvorteil einem klassischen Konsumgüterhersteller, wie zum Beispiel einem, der das geilste Eis der Welt macht, gegenüber. Die Margen sind einfach viel zu groß, viel zu hoch, viel zu viel. Ich glaube, wenn sie könnten, wenn das buchhalterisch möglich wäre, würden sie auch über 100% ausweisen.
Stark.
Nur weil sie es können.
Genau.
Also, es um die Skaleneffekte zu zeigen.
Genau, um die Muskeln spielen zu lassen.
Genau.
Ja, die Jahresendrallye haben wir aber schon mal vor ein paar Wochen ausgerufen. Ja, da haben wir schon mal gesagt, jetzt geht's los. Und ab jetzt, ne, das war Depotrückblick, als es am Tief
war. Aber das war, wir haben aufgerufen, Juni,
und da haben wir gesagt, Zug einzusteigen.
Jetzt kann es endlich losgehen. Jetzt fährt er mal so ein bisschen los.
Und jetzt sind wir schon ein bisschen am Rollen. Wir sehen jetzt hier schon über einen Monat tatsächlich eine Erholungsbewegung.
Ja.
Was die einen oder anderen erst gesagt haben, ist hier eine Bärenmarktrallye und so.
Bärentrap kann natürlich auch sein, aber ich wir bin sind ja langfristig da.
Erstens das und zweitens, selbst das glaube ich nicht, dass es eine Bärenmarkt-Rallye ist, selbst wenn es ein Stück weit noch runterkommen sollte. Denn die großen Probleme sind geschehen. Wir haben Peak-Inflation gesehen,
ja.
Sehr wahrscheinlich zumindest. Und das preist auf der Markt ein, die Entspannung tritt ein. Die fundamentalen Daten wirtschaftstechnisch sind auch, ich sag mal, entspannt. Die Fed muss nicht mehr overpacen, die kann jetzt, ich sag mal, relativ gesetzt entscheiden, ohne jetzt so viel Druck zu haben. Und nach und nach preist man sogar schon wieder die ersten Zinssenkungen im nächsten Jahr ein. Auch da muss man ja ein bisschen aufpassen, dass es nicht ein bisschen zu früh und zu viel ist. Mhm. Also wir sind überzeugt, dass wir hier zumindest eine gute Chance haben, um langfristig, nicht nur die zweite Jahreshälfte, weil das bringt uns allen nichts natürlich, sondern langfristig hier gute Investments setzen zu können. Ja. Und ich würde sagen, wir wechseln uns heute mal ab.
Okay, dann schieß mal, wer sitzt denn bei dir heute in der zweiten Klasse, wo man auch das Fahren mitnehmen darf? Du hast ja ein paar Anhänge dabei, habe ich gehört, bei manchen Branchen.
Ja, richtig, genau. Also Partnersitze und den muss man natürlich auch mit buchen und so. Also wenn es ganz solide sein soll.
Ja.
Und da würde ich sogar jetzt auf die zweite Halbzeit des Jahres pochen, so ein bisschen. Gerade deswegen wieder zwei mitgebracht. Das ist so ein Partnersitz.
Ja.
Muss man einfach so vielleicht mit oder ohne lehnen, da muss man halt selber entscheiden. JP Morgan Chase, ihr wisst, ich suche nach noch einer Bank, hab noch keine gekauft, deswegen der Disclaimer. Was.
Deutsche.
Die vielleicht
Commerz,
nicht.
Koba.
Die sitzt, glaube ich,
gibt's
so.
Die noch?
Nee, die ist unter der Schiene.
Ah.
Da fährt man drüber.
Die sind nicht mit eingestiegen.
Das ist schwierig. Jedenfalls JP Morgan, warum? Weil wenn sich jetzt, ich sag mal, die Marktstimmung aufhält, werden wir auch mehr Börsengänge sehen. Das Investmentbanking kommt wieder in Fahrt. Mehr wird investiert in den Markt. Also hier wird JP Morgan in den zweiten oder nächsten Quartalen, wenn es denn so weitergeht oder wenn es denn halbwegs stabil bleibt, sicherlich bessere Ergebnisse erzielen als in Q1 und 2 diesen Halbjahres oder diesen Jahres. Insofern ist das zumindest eine Trendwende, die ich zumindest für sehr wahrscheinlich halte. Alleine wenn es schon ein paar mehr IPOs gibt, wäre es schon viel geholfen. Und JP Morgan Chase mit dem Investmentbanking hier natürlich vorn mit dabei, wenn die Märkte sich erholen. Und wir sehen von den Tiefs beim Nasdaq zum Beispiel schon 20% Erholung fast. Und das heißt eigentlich auch schon fast wieder Start eines Bullenmarktes, rein historisch. Die T. Rowe Price Group sitzt eben dann hier gleich daneben, weil auch die natürlich merken werden, dass wieder mehr Geld investiert wird. Wenn die Märkte steigen, heißt auch, dass die Voluminas steigen. Also auch wiederum die Kunden von T. Rowe Price werden wieder investieren. Und das rückläufige Geschäft, was wir jetzt vor kurzem noch gesehen haben, von dem verwalteten Vermögen, wird also wieder ansteigen. Und T. Rowe Price wird davon natürlich auch wieder überproportional davon profitieren.
Ja.
Und auf der anderen Seite natürlich, bevor jetzt wieder einer sagt, warum T. Rowe Price, du hättest auch BlackRock ansprechen müssen. Ja, auch er sitzt tatsächlich auf diesen Dreiersitz, ganz klar. Also da gibt es natürlich mehrere, die in diesem Sektor profitieren werden. Mir persönlich sagen die zwei zu. Bei T. Rowe Price hatte ich ja schon letzte Woche gesagt, dass ich nachgekauft habe. Und bei JP Morgan sitze ich noch an der Seitenlinie. Und ich will natürlich auch noch die präsentieren, wo ich selber so überzeugt bin, dass ich selber kaufen würde wollen. Deswegen hier mein erster Vorschlag, die Gruppe der beiden.
Ich bin etwas anders rangegangen heute an die Folge. Ich habe mir gesagt, Mensch, also Tech wird Marcel eh machen, deswegen machst du so ein bisschen coolen Tech. Ha,
war aber jetzt nicht ein Tech dabei, ne?
Hä? Naja, die investieren ja in Tech.
Naja,
egal.
Lass mal's
ziehen. Also, ich möchte wachsende Cashmaschinen haben und woran erkennt man eine Cashmaschine? Ich habe es gerade schon gesagt, Muskeln spielen lassen, an der Gross Margin. Und ich habe mir überlegt, ich bringe heute mal ein paar mit, die vielleicht jetzt nicht so bekannt sind, aber eine hervorragende Bruttomarge haben. Und du hast ja gerade so deine Investmentbanken besprochen und die handeln natürlich auch alle an der Börse. Und deswegen setze ich an deinen Platz noch die Euronext, eine der größten Börsen in Europa ran. Und sie haben eine Bruttomarge, die geschwankt ist in den letzten 10 Jahren zwischen 63% und 75%. Wir standen beide in Amsterdam davor und du hast den Bullen geritten. Nein, Spaß.
Nee, wir haben ihn bei den Hörnern gepackt.
Ja, bei den Hörnern gepackt. Und ich denke, Euronext könnte tatsächlich auch wieder, wenn sich dieses ganze Thema entspannen sollte, schnell mal einen Weg nach oben führen.
Ja,
25, was denkst du?
Ja, 25% vom Allzeithoch entfernt ist durchaus denkbar. Ja, hat schön abgebremst. Also ich glaube, das ist durchaus realistisch und auch keine steile These, denn wenn die Märkte wieder steigen, mehr Handel, wird auch hier natürlich die Euronext auch, ich sag mal, im zweiten Halbjahr.
Ich werde hier wahrscheinlich auch bald einsteigen.
Und ICE nicht?
Einfach, kann man immer kaufen. Ist immer eine coole Sache.
Ja, absolut.
Ich würde gleich weitermachen.
Bitte.
Man nämlich an der Börse davor ist, gibt es nämlich auch immer einen, der das ganze Thema kontrolliert in den USA und das ist die SEC. Und hast du dich schon mal gefragt, wie kommen eigentlich diese ganzen Börsenberichte zur SEC?
Sag's mal.
Also ich habe es vorher mir nie Gedanken darüber gemacht. Mhm. Aber es macht total Sinn, die Dienstleistung, die das Unternehmen Workiver anbietet. Workiver,
ja.
Hast du schon mal gehört?
Ja, ja, klar.
Und verfolgt. Sie bieten, wie gesagt, die passende Software für Unternehmen ein, für Compliance, Richtlinien etc., um standardisierte Berichte zu erstellen, um diese dann auch bei, zum Beispiel bei Behörden einzureichen, zum Beispiel bei der SAC. Und hier schwankt die Bruttomarge auf Sicht von 10 Jahren zwischen 69% und 76%. Man hat gerade mal eine Börsenbewertung von $3.7 Milliarden. Hier haben wir natürlich wieder so ein Unternehmen, das könnte dann relativ flott mal anspringen. Du zuckst so ein bisschen mit der Nase.
Ja, klar,
kannst du schnupfen, oder?
Nein, das bin ich bei dir, ja. Doch, natürlich. Ist natürlich ein Softwarekonzern, was, ja, ich sag mal, sehr stark unter die Räder gekommen ist. Spitze 160. Jetzt waren sie auf 60 gefallen. Dort gab es einen Boden. Seitdem eher eine Seitwärtsphase. Wäre spannend. Und ich glaube.
Ist, glaube ich, ein sehr, sehr robustes Geschäftsmodell. Also egal wie. Und bekanntester Kunde ist Google.
Ja, robuster. Also Alphabet. Robuster, als der Chart vermuten lässt.
Ja, tatsächlich. So, jetzt gehen wir, das war ja schon hier fast die erste Bordbistro. Da sitzen noch immer die Leute, die sich leisten können, also die Investmentbanker. Gut, vom Bordbistro gehen wir jetzt wohin?
Ja, ich kenne mich in Zügen Toilette. Nicht so aus. Ich genau sage es uns. Du fährst öfter Zug.
Die ist geschlossen. Dann gehen wir mal ins Bällebad.
Ins Bällebad, da habe ich hier was und zwar ein paar jüngere Unternehmen, weil jünger passt, ja. Naja gut, egal, war ein Dead-Joke. Amaresco. Ja. Hatte ich schon angesprochen, NV5 Global und Topbild oder eben auch Steico. Das ist so eine, ich sag mal, so eine Branche, so eine Richtung, die von der Nachhaltigkeit, von den steigenden, ja, Investments in die Nachhaltigkeit profitieren, aber nicht in der ersten Reihe mitspielen, ja, wie so eine Enphase Energy, die jetzt mit 40 Milliarden Bewertung weit weg von jenseits und gut und böse in Sachen, ja, Bewertung, verstehe, ist. Ne? Oder, mhm, auch eine Solar Edge, die eigentlich gar nicht so gute Zahlen, also doch gute Zahlen, aber eben nicht ganz die Erwartung getroffen hat, runtergekommen ist, aber trotzdem immer noch bewertungstechnisch etwas höher liegt und auch im Fokus der Anleger der Nachhaltigkeit. Also wenn es um Thema Nachhaltigkeit, fallen den meisten erstmal Enphase, Solar Edge und so, ja, weiter ein. Wie gesagt, Amaresco, NV5 Global, schon mal angesprochen, Topbild und Steico machen im Prinzip das Gleiche, nur Steico eher so Europa, verstärkt Europa, ja, und Topbild dann eher schon in den USA. Und all die profitieren ja auch von diesen Trends und hier haben wir es auch in den Ergebnissen gesehen, steigende Dynamik in den Umsatzentwicklungen, das ist eben hier auch, ich sag mal, so ein Treiber, um gerade nach solchen Nachrichten, so eine Art Pivotal News Point, hat man häufig stärkere Nachkäufe nach sich. Also hier kann es sein, dass man eben jetzt Neubewertungen sehen wird. Ob das jetzt eintritt, ist natürlich immer eine andere Frage, aber sehr wahrscheinlich ist es. Sehr häufig konnte man das beobachten, wenn eben solche Umsatzsprünge plötzlich reinkommen und man sieht, hier profitiert einer ganz besonders davon. Ja. Wird es auch der Markt immer mehr und mehr erkennen und dann kommen mehr Käufer rein, der Kurs wird stärker ansteigen und dann auf neue Ebenen gehoben, wo sicherlich auch mal Korrekturpotenzial da ist, aber man hat zumindest hier langfristig noch recht günstige Unternehmen, also Amaresco ist, glaube ich, 3 Milliarden wert, NV5 nicht ganz 2 Milliarden wert, Topbild müsst ihr jetzt nochmal genau gucken, ist, glaube ich, auch noch einstellig Milliarden, Technik und Steico ist ja auch noch relativ klein zumindest, also ist vielen bekannt, aber ist trotzdem rein bewertungstechnisch relativ klein und wenn hier das Wachstum ein bisschen zulegen sollte, wird es auch an dem Aktienpreis erkennbar sein und daher, glaube ich, hat man hier noch eine schöne Idee, um die Nachhaltigkeit zu spielen, ohne die Hype-Aktien mitzunehmen.
Wir sind im Bällebad. Und da sind natürlich auch die Mütter und Väter, die immer aufpassen und viel zu wenig Schlaf haben. Und deswegen nutzen sie Produkte von L'Oreal. Oh. Und L'Oreal hat eine unglaublich robuste Bruttomarge von 70 bis, und jetzt halte ich fest, ich musste nochmal schauen, 73%. Brutal. Oder?
Ja, absolut, klar.
Das mega. Zeigt also, wie treu und loyal auch die Kunden sind, dass sie bereit sind, Preiserhöhungen einfach mitzugehen, mitzunehmen und mitzubezahlen, dass dieses Unternehmen, wenn sie etwas machen, es auch richtig machen. Also Chapeau, Hut ab, L'Oreal, hätte ich niemals für möglich gehalten, solche Margen im Konsumgüterbereich zu finden.
Ja, genau. Also ich finde auch die Story dahinter, hinter L'Oreal, auch, ja, mega spannend, war ja auch bei dem Podcast sehr interessant hier, Kampf der Unternehmen. Muss ich jetzt mal nochmal Fremd-Podcast-Werbung machen, zwischen L'Oreal und Estée Lauder, dieser Vergleich. Ist wirklich unfassbar interessant, sehr schön gemacht und aufgearbeitet, also da nochmal Chapeau. Und tatsächlich cooles Unternehmen und klar, solche Margen sind natürlich dann top. Die Aktie relativ robust, oder? Muss man sagen. Ja, auch kam auch ein Stück runter, aber ist schon wieder auf der Hälfte der Erholung dabei. Und wenn man sieht, dass die auch schon fast 200 Milliarden wert sind, ist das natürlich schon eine ganz klare Geschichte. Ne?
Ja.
Kommt nicht von ungefähr.
Wen bringst du uns noch mit?
Ja, der Schaffner selber. Nee, vorne der Lokführer. Ja, sportlich ganz groß auch. Ich sag mal, führt sich auch ein bisschen auf. Ne? Ist ein echter King. PayPal. Wir hatten es vorhin schon mal angesprochen. Ist jetzt vielleicht keine große Überraschung, aber gerade für das zweite Halbjahr, hier sieht man, dass PayPal natürlich jetzt den Rückenwind bekommt mit den besseren Nachrichten. Das Nachrichtenbild hält sich auf, hört man vielleicht hier und da oder liest man auch mal gerne in den Nachrichten. Und das ist eben hier der Fall. Das ist immer eine gute Voraussetzung, dass eine Aktie sich erholt. Und deswegen, glaube ich, hat man hier auch im zweiten Halbjahr, aber auch perspektivisch natürlich auf langfristige Sicht, eine gute Chance, um hier günstig reinzukommen für die langfristige Sicht auch auf Richtung Altersvorsorge. Auch hier natürlich wiederum der Disclaimer-Hinweis. Ich würde keine Aktie mitbringen, wo ich selber nicht überzeugt wäre. Ganz klar.
So, deine letzte. Den Weichensteller, oder?
Ach so, ja. Arista Networks. Auch heute schon mal angesprochen. Einfach klasse Unternehmen. Ich bin frisch drin. Deswegen, habe ich mich immer mal tief mich beschäftigt mit und fand es wirklich super spannend, wie man noch von der ganzen Cloud, egal von Microsoft, Alphabet oder Amazon, oder eben auch dritte, vierte, fünfte, sechste, ne? Also all das, wenn man profitiert, man hat State of the Art, die Produkte, die man eben mit ranbringt, zusätzlich noch die Software, man hat auch hier hohe Margen, ein tolles Geschäftsmodell und man hat immer wieder nach den Quartalszahlen feststellen können, dass sie lieferten. Und das, muss man sagen, zeugt auch von einem starken Management und deswegen glaube ich, wird auch hier Rückenwind entstehen, gerade auch wenn, selbst in solchen unsicheren Zeiten, Cloud weiterhin und Rechenzentren weiterhin sehr, sehr stark wachsen, dann wird es auch in guten Zeiten besonders wachsen. Also so zumindest meine These dahinter und deswegen glaube ich auch, hier werden wir sicherlich noch erfolgreich Renditen sehen. Dein letzter.
Ja, mein letzter, ein Unternehmen, ich habe dich die Woche angerufen und habe gesagt, Marcel, Bruttomarge in den letzten 10 Jahren zwischen 89% und 92%. Boom. Tech-Unternehmen.
Da bin ich fast Software. Den Baum gefahren.
Ein Glück bist du hier. Ein Unternehmen, mit dem jeder Mensch eigentlich bestimmt einmal am Tag irgendwo oder einmal die Woche kommst du schon mit den Produkten in Kontakt oder mit der Software, ohne dass man es wirklich merkt. Ich rede von Dolby Laboratories. Unglaublich, mit Dolby Atmos, Dolby Vision, machen gar nicht so starke Umsätze, 1,4 Milliarden, aber haben natürlich einen riesen Burggraben, dass die Produzenten, Künstler wollen natürlich ein unglaubliches Sounderlebnis und deswegen nehmen sie Dolby Atmos. Und dann gibt es natürlich auch Geräte, die das unterstützen. Also du brauchst das Gerät, das das unterstützt, was lizenziert ist und natürlich auch brauchst du die Software, die das Ganze kann. Also es bringt dir nichts, wenn du etwas in Dolby produzierst und dann kann dein Gerät nicht Dolby abspielen. Also ist das so ein bisschen Henne-Ei, aber trotzdem wollen alle eine Henne und ein Ei. Und deswegen habe ich mir auch gleich den Investoren-Call auch mal angehört und die Disruption ist natürlich schwierig. Warum? Erstens, selbst wenn wir beide jetzt eine Idee hätten und Ahnung davon, wie man das Beste vom Besten machen könnte, haben wir aber ein großes Problem. Erstens, wir müssen den Künstler überzeugen. Okay. Das würden wir vielleicht beide mit unserem Charme noch hinbekommen. Ich glaube jetzt nicht, wir würden vielleicht jetzt nicht hier die Rabiat von der ARD in Marcel und Philipp Atmos produzieren. Mm-mm. Problem ist aber nur, diesen Mist will halt auch keiner sehen und hören.
Ja.
Und deswegen läuft das um Mitternacht auf Geräten, die Marcel und Philipps Rabiat-Mist einfach nicht abspielen können.
Ja.
Und das ist das große Problem. Also du müsstest dann auch erst nochmal Hersteller überzeugen, Samsung, LG etc. pp., deinen Rabiat-Mist abzuspielen.
Also die Marktbarriere, die ein Markt
ist brutal hoch. Ist recht hoch. Und dann musst du auch überlegen, wie groß ist eigentlich dieser TAM? Und wenn du 1,4 Milliarden Umsatz bei Dolby siehst, die wahrscheinlich ein Monopol in diesem Markt haben, mit so einer hohen Bruttomarge mit 92%, hast du meines Erachtens ein quasi Monopol. Sehr loyale Kunden. Er hat es auch gesagt, Sony 360, kannst du natürlich auf Sony-Geräten hören, aber auch die sollen nicht an Dolby Atmos, Dolby Vision rankommen.
Wir können ja mal doch die Aktienanalyse von Peter.
Ja, genau. Zu Dolby, also wir haben seit letztem Jahr eine und ich finde es eigentlich beschämend, dass mir diese Aktie erst jetzt auffällt.
Ja,
also es tut mir leid, lieber Peter.
Peter hätte das
schon länger. Link dazu packen wir euch in die Shownotes. Dolby Atmos auch hier ein Kandidat, in welchen ich jetzt wahrscheinlich einsteigen werde.
Okay, wir sind gespannt, ob das im nächsten Depotrückblick mit zu verzeichnen ist.
So, dann haben wir auf Instagram natürlich nochmal nachgefragt, Mensch, was sind denn eigentlich deine, eure Ideen? Also ihr merkt, es lohnt sich, uns auf Instagram zu, oder es lohnt sich, uns auf Instagram zu folgen. Ich hoffe persönlich, ich kann es jetzt hier am PC aufmachen. Wie lautet deine Investment-Idee? Ah, mein Handy nimmt uns gerade auf. Kannst du mal reingucken? Hast du dein Handy hier?
Ich habe mein Handy hier, na klar.
Und guck mal bitte rein. Wie lautet deine Investment-Idee? Und dann hau mal raus, was unsere Zuschauerinnen und Zuschauer denn so geantwortet haben. Bis du es gefunden hast, könnte ich ein bisschen singen.
Ja,
ein bisschen also, klingen.
Ich hab's schon gefunden. Das ging jetzt ganz automatisch. Das ist wie eine zack, Spracheingabe. Wenn der Philipp anfängt zu singen, wird das Handy schneller.
Bitte.
So, also hier haben wir schon den ersten Vorschlag. Agin hatten wir schon mal als Thema. Mhm. Könnte man, oder hatten wir natürlich dann am Mittwoch, aber das im Thema ja. mit. Agin, interessante Geschichte auch. Ne? Ja, könnte sein, dass wir natürlich im zweiten Halbjahr hier richtig Gas geben. Alles, was mit Urlaub zu tun hat, kann mir vorstellen, deren...
Also stopp, was wäre etwas... Wir spielen jetzt, ich packe meinen Koffer. Was packst du rein?
Schuhe.
Schuhe, okay, ein Schuhhersteller. In diesen musst du jetzt investieren.
Oh, dann Crocs. Nee, die Zahlen waren, der Ausblick war nicht so Bombe.
Ich sehe dich schon. Ja, bin ich nicht auf Malle? Was ist hier los? Wo ist der Bierkönig? Ach, ich bin der Bierkönig.
Ja, möglicherweise. Okay, weiter.
Mit Crocs im Bierkönig. Wir sehen uns nächstes Jahr auf Malle.
Genau, also ich würde es nochmal zu Ende führen. Alles, was mit Urlaub zu tun hat, kann mir vorstellen, deren Quartale werden nochmal richtig explodieren.
Von
Crocs. Oder eben auch nicht, weil Booking, wie gesagt, und Airbnb hatten vom Ausblick auch so ein TUI. Bisschen...
Vielleicht geht TUI und Lufthansa richtig ab.
Ja, Lufthansa könnte mal wieder abgehen.
Okay, ihr merkt, es ist 22.33 Uhr, völlig übermüdet.
Weiter geht's. Lieber Philipp, Konzentration. Pinterest, wieder starke Zahlen und Elliot als Investor. Ja, das stimmt. Pinterest hat natürlich gut geliefert, das muss man sagen.
Werden die verkauft?
Nee, Elliot ist ja schon drin, schon länger. Schon Anfang des Jahres sind die ja reingegangen. Und jetzt sieht man schon erste Ergebnisse. Pinterest hat wirklich hervorragende Zahlen gebracht. Und das hat man eben auch am...
Ja, aber sie haben ja nochmal aufgestockt.
Ja,
ihnen gehört jetzt irgendwie jede dritte oder vierte Aktie?
Ja, sie haben auf jeden Fall ein größeres Paket mittlerweile, ja. Und das ist natürlich auch gut so, weil wir möchten halt viel rausholen.
Meine Prediction, Elliot wird bald bei Snap einsteigen und die werden mergen.
Snap und was? Ja. Snap und Pinterest sollen mergen? Ja. Okay, schreib es auf.
Oder Pinterest und Etsy.
Das würde mehr Sinn machen, ja. Das würde, da wäre
Etsy.
Ich sogar, da,
Etsy wäre ich und dabei. Pinterest werden mergen in den nächsten 24 Monaten.
Okay, steile These, ich bin gespannt. Ich mag solche Thesen, weil sowas kommt manchmal einfach auch, ja, manchmal klappt's. Ne?
Bam, nicht? So wie iRobot, wie wir es nicht vorher gesagt haben.
Naja, dass eine Übernahme kommt irgendwann bei iRobot, hätte ich mir schon gedacht, bloß das ist jetzt Amazon, das hätte ich jetzt auch nicht. Aber Air Liquide ist natürlich auch ein guter Punkt, das stimmt.
Kann man immer kaufen.
Dann hier ganz interessant, ein weiterer Vorschlag, RH oder RH, das ist ja ein Luxushändler, vor allen Dingen auch in Kanada tätig. Sehr, 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 sehr spannendes Unternehmen. Könnte man sich tatsächlich mal anschauen. Digital Durbin finde ich spannend und mutig vor allen Dingen, weil ja der Werbemarkt immer noch so ein bisschen lala ist. Wenn man so Roku betrachtet zum Beispiel, also gerade auch die etwas kleineren, aber langfristig bin ich da wohl dabei. Und dann tatsächlich Crocs. Das finde ich wirklich.
Okay,
dann weiter geht's mit Denner hier. Ist natürlich auch ein schöner Vorschlag als Investmentidee für das nächste halbe Jahr. Und was Nachhaltiges mit Tomra Systems. Boden gefunden, starke Expansion. Ja, hohe Eigenkapitalquote sind gute Punkte, gute Argumente für Tomra Systems, kann man sich auf jeden Fall auch mal anschauen. Das waren diesmal die Vorschläge aus der Community. Philipp, haben wir eine Investment-Idee?
Ja, ich bleibe Dolby heute treu. Coole Margen, cooles Geschäft, es wird mir gefallen. Ich denke, wird mein nächster Kauf.
Okay, ich wollte noch was
Neues. Es wird mir gefallen, es gefällt mir, Entschuldigung.
Okay, ich habe mal was Neues mitgebracht heute, um nicht wieder das Gleiche zu erzählen, sondern habe ich mit EPAM Systems, und hier müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz einen Bogen spannen, EPAM Systems ist ja so enorm eingebrochen, nachdem der Krieg in der Ukraine ausgebrochen ist, weil man sehr viele Beschäftigte in Russland, in ja. der Ukraine oder vor allen Dingen in der Ukraine und auch in Weißrussland hatte. Und hier hatte man natürlich Bedenken, dass man plötzlich das Geschäftsmodell nicht obsolet gleich, aber ich sag mal, so unter Druck geraten wird, dass man hier vielleicht sogar mit tatsächlich sehr, sehr strukturellen Problemen zu kämpfen hätte. Dem war aber bisher nicht so. Man muss sagen, die Quartalszahlen waren immer sehr, sehr solide. Und jetzt hat man gezeigt, dass man tatsächlich weltweit unterwegs ist. Und Philipp, ich habe in der Auswahl, bevor ich T. Rowe Price nachgekauft habe, noch überlegt, ob ich EPAM aufstocke. Warum? Weil sie sich sehr gut gehalten haben. Sie waren sehr wenig volatil unterwegs und hatten auch so langsam so relative Stärke aufgebaut. Und naja, ich allein das die Skepsis, ob man das wirklich gut schafft mit dem, dass man die Mitarbeiter dann doch weltweit besser verteilt und dass das alles klappt. Es zeigt, wie robust dieses Geschäftsmodell ist, wenn man die Ergebnisse jetzt anschaut. Ich hätte aufstocken sollen, hatte aber den Mut nicht. Das gebe ich jetzt hier ganz klar zu. Ist auch kein Thema. Ich bereue es auch nicht, aber es wäre natürlich trotzdem schön gewesen. Die Aktie ist ausgebrochen, nachdem hier der Umsatz wieder 36% gewachsen ist. Deutlich über den Erwartungen. Auch der Gewinn um 67 Dollar sind die Aktie
Wahnsinn.
Übertroffen. Sehr, sehr stark. Und natürlich auch gleich, und was, wie soll es auch anders sein, das Q3, die Erwartungen gleich mal noch hochgesetzt von auf 1,2 Milliarden Dollar statt eben 1,1. Das ist natürlich schon deutlich drüber, und auch beim Gewinn ist, will man deutlich drüber sein. Also wir sehen, die Krise bei EPAM Systems scheint hier überwunden, und so nach und nach ist die Aktie auch explodiert, hat schön Fahrt aufgenommen, und aus den minus 50-55% im Depot liegen bloß noch minus 20%. Hätte man schön aufstocken können, aber hier waren Probleme, die hätten auch größer sein können. Immer schwer von außen einzuschätzen.
So, nächste Woche gibt es Zahlen.
Weiterhin Quartalszahlen. Auch hier wird die Nacht wieder kurz. Ich versuche ja wirklich so viele wie möglich.
Ja.
Natürlich auch vielleicht nochmal für die Community das den Hinweis, diese Quartalszahlen sind überwiegend US-lastig. Also alles US-Unternehmen, die in den USA gelistet sind. Einfach weil natürlich da die Übersicht bei Seeking Alpha besser ist.
Ja.
Und ich finde ja, dass man auch die europäischen Zahlen relativ gut selbst sehr schnell rankommt, auch an die Geschichten. Ne? Montag, BioNTech wird direkt berichten. Ich bin sehr gespannt, wie dieses Quartal so verlief. Ja. Die Porsche SE wird die Bücher öffnen. Palantir ist mit dabei, auch schon vor Handelsbeginn. Siemens Energy, immer wieder getriebener von Siemens Gamesa. Mal schauen, wie sich das da so weiterentwickelt. Dann am Abend gibt es von Take-Two noch ein paar Zahlen. Auch das sehr, sehr interessant. Shockwave ist mit dabei. Und dann am Dienstag mit Munich Re, Global Foundries ist mit dabei. Die Continental wird zeigen, was sie so konnten im letzten Quartal. Am Abend Roblox hat sich super entwickelt übrigens in den letzten Wochen. Sehr, sehr gut gelaufen. The Trade Desk ist mit dabei. Ist aktuell in dem Tief. Wir sind 20 Dollar je Aktie tiefer, als wir sie im Aktiencheck hatten. Und da hast du noch gesagt, die sind auf dem Niveau bei ungefähr 60 Dollar. Nicht nur kaufenswert, sondern auch wirklich hochattraktiv. Ja. Die sind 20 Dollar unten drunter.
Wahnsinn.
Könnte man sich also auch mal noch überlegen. Coinbase ist mit dabei, wird berichten. Akamai, Unity Software, Black Power ist mit dabei. Und auch Dolby wird am Dienstag die Zahlen präsentieren. Am Mittwoch gibt es Zahlen von E.ON. Es wird Evonik berichten. Am Abend dann Walt Disney, Coupang und Maketa. Ja, auch ein Kreditkarten. Physischer Hersteller für alle möglichen. Bumble wird berichten, ob die Liebe noch läuft. Und am Donnerstag Telekom, Siemens, Brookfield, Zürich wird berichten, RWE. Und am Abend dann, und Bechtle, muss man noch sagen, Evotec auch. Am Abend dann ResMed, Illumina. Bin ich sehr gespannt. Illumina hat einiges aufzuholen. Und am Freitag, zu guter Letzt noch Knorr Bremse, Jungheinrich, Freenet und Patricia Immobilien. Ja, und wer zahlt? Wer zahlt nächste Woche?
Ach so, ich dachte jetzt, wer zahlt? Ich weiß ja, was jetzt gerade nicht, was du meinst. Ja, nächste Woche gibt es auch wieder Dividenden. Schön die Überleitung verkackt.
Ja.
John Deere wird am Montag bezahlen. Air Products, Medifast am Dienstag erhalten Aktionärinnen und Aktionäre von Mastercard Dividende. American Mastercard. Hast du diesen, bekommst du diesen Skandal mit gerade, der um Visa entsteht?
Visa, ja, aber auch Mastercard ist eigentlich dabei. Ja.
Naja, Mastercard hat sich aber schon von, also es geht um ein großes
Erotik-Portal,
welches wir eigentlich gar nicht kennen und noch nie besucht haben.
Habe ich nur von meiner Mama gehört. Oh. Liebe, alles Gute, alles Liebe. Naja, ja, liebe Grüße an dieser Stelle. Nur Spaß.
Cut. Gut, also es ist nun mal so, dass dort leider pornografische Inhalte gezeigt werden von Minderjährigen. Und man kann die Zahlungen noch über Visa abwickeln. Mastercard hat sich aus dem Grund schon vor gewisser Zeit auch davon verabschiedet. Wird das hohe Wellen schlagen? Wird das auf den Kurs einstürzen oder nicht?
Die Frage ist jetzt,
die Frage ist
Visa
jetzt,
davon?
Das wusste ist also, Visa davon?
Genau.
Und ich bin 109% im Plus. Was tun?
Nein. Also das meine ich heute, das habe ich heute als Flop der Woche gesagt, dass es solche, also ja, es ist ganz schrecklich, dass das stattfindet. Keine Frage, das möchte ich nicht relativieren, aber ich möchte damit aussagen, dass man, wenn man sich entscheidet, mit Visa in die Altersvorsorge zu gehen, dann ist das zwar ein sehr trauriger Grund, aber es ist nicht so, dass Visa das veranlasst hätte oder irgendwas, sondern die Zahlungen sind natürlich darüber getätigt worden. Das hätte auch jemand anders gemacht am Ende des Tages. Irgendwie wird schon ein Zahlungsdienstleister dafür herhalten. Das ist, leider ist es so. sehr traurig, keine Frage, ja. Aber deswegen die Visa-Aktie anzuzweifeln, was hat sich am Geschäftsmodell geändert? Es wird eine Strafzahlung geben. Ja, aber wird es
Investoren abschrecken? Das ist ja...
Auch das glaube ich nicht, weil A, vergessen Investoren relativ ja. schnell, wenn die Rendite gut ist, und die ist bei Visa gut, und zweitens ist es ja auch kein... Ist ja nicht so, dass Visa das veranlasst hätte, wo man sagt, das ist ja. jetzt wirklich image-schädigend. Ja, vielleicht war es ein Fehler, es nicht besser zu kontrollieren, nicht besser, vielleicht wie Mastercard eher rauszugehen aus der ganzen Geschichte, das zu sagen, wir distanzieren uns hier von dem einen oder anderen Anbieter. Keine Frage, kann man alles machen, dann ist es eine Strafzahlung, wenn ihnen das überhaupt nachgewiesen werden kann, dass sie das schon wussten, ne, dass dann auch, ich sag mal, solche Inhalte tatsächlich finanziell darüber gezahlt werden. Deswegen, ich würde dieses Investment deswegen nicht in Frage stellen, einfach weil...
Also die Visa-Aktie ist ja gestiegen, weil der CEO jetzt schon bekannt gegeben hat, dass über das Netzwerk sozusagen keine Zahlen mehr abgewickelt werden aus dem Bereich.
Genau, richtig. Und am Anfang ist mal kurz gefallen, aber es ist alles im roten, also alles im ganz normalen Bereich, nicht im roten Bereich eben. Es ist nicht auf neue Tiefs gefallen. Es war ein Tagesverlust von 3%, was wir hier gesehen haben. Und dann ist das jetzt wieder aufgeholt sogar schon mittlerweile. Also man sollte hier die Kirsche im Dorf lassen, rein aus börslicher Sicht, natürlich nicht aus der inhaltlichen Sicht. Das hochverwerflich, sehr traurig, dass sowas passiert. Und müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden. Ist jenseits jeglichen gesunden Menschenverstandes.
Mittwoch geht's weiter mit American Express, Donnerstag Apple, Nucor, D.R. Horton wird bezahlen, Synchrony Financials, Freitag ASML, Costco, Enron, Clorox, Perking, Elmer. Also es gibt wieder vieles, vieles, vieles. Und ich würde sagen, Marcel, wir machen jetzt einen Deckel drauf.
Ist ASML ein Quartalszahler?
Ich glaube, zweimal im Jahr zahlen die.
Okay.
Und dann bleibt mir eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir von Modern Value Investing sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also, tut uns einen Gefallen und bleibt dabei bei Modern Value Investing. Ciao!
Ciao!
Die von uns bereitgestellten Inhalte sind keine Handlungsempfehlung, keine Aufforderung zum Kauf, keine Empfehlung für ein Finanzprodukt und keine Anlageberatung. Wir übernehmen keine Garantie, Zusicherung oder sonstige Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Aktualität der bereitgestellten Inhalte. Weitere Informationen zu unserem Disclaimer findest du auf www.modernvalueinvesting.de/disclaimer oder auch in den Shownotes.